So, hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei zwei im Podcasten und die zwei, das ist wie immer der Sebi.
Und der Mike.
Und wir sind aber heute in einer ganz merkwürdigen Aufnahmesituation. Wir sind nämlich in einer ziemlich abgefuckten Halle in Landau, der Syvega-Halle, die einen Charme hat nach dem Motto, naja, wir erhalten sie irgendwie. Und hier sind sehr viele merkwürdige Menschen. Sebi, was ist hier los?
Heute ist Maker Day oder zu Rheinland-Pfälzisch oder zu Kurpfalz Maradach.
Okay, also fast. Zum einen ist es Pfälzisch, zum anderen heißt es Maradach. Und genau, hier sind sehr viele Nerds, die sehr viele Sachen basteln, zeigen, funken und die werden wir heute auch alle mal interviewen und mal fragen, was die hier so treiben. Und natürlich auch die Gäste, die hier rumspringen, was sie hierher führt. Und wir werden ja wahrscheinlich kleine Gesprächsrunden machen, oder?
Ja, ich hoffe, dass wir so ein paar Leute vor die Schirme, nee, wie heißt das, vors Mikro kriegen. Und die so zu ihren Projekten erzählen können. Also ich sehe hier schon super, super spannende Sachen. Selbstgebaute Arcade-Maschinen, diverse Elektrofahrzeuge, kleine Klorollenecken, die Kuschelbauecke, wo die Kinder gerade irgendwie einen Zug zusammenbasteln. Das war eigentlich eine Sitzgelegenheit, aber das ist Kindern egal. Naja, wunderbar.
Ist ja auch der Maker Day, ne? Die machen sich hier gerade, die hacken gerade.
Ja, die machen sich's gemütlich, das ist auch in Ordnung. Also make yourself comfortable, auf jeden Fall ein Motto des heutigen Tages.
Ja, dann schauen wir mal, was hier heute so passiert. Und wir haben heute das erste Mal das H6 in tragbarer Version im Einsatz mit einem toten Kobold obendrauf.
Ja, davon muss unbedingt noch ein Bild verlinkt werden, weil das sieht wirklich aus wie so ein Troll aus den 90ern.
Ja, sehr schick und juckt andauernd in der Nase. Ich hoffe, das klappt alles ganz gut. Wir werden nachher auch die Organisatoren, den Hakon und Schmofu, mal interviewen, warum sie das alles hier eigentlich gemacht haben, außer dass es einen Haufen Spaß macht. Und ja.
Ich sehe gerade, warum ich den Sackkarren hätte wieder in Sicherheit bringen sollen. Er wird gerade als Schiebefahrzeug für Kinder benutzt.
Ja, ich sehe gerade, die Kinder hacken hier am meisten mit ganz unspektakulären Mitteln. So, jetzt bin ich hier am allerersten Stand, gleich wenn man den Eingang reinkommt. Und so wie es aussieht, ist das auch der wichtigste Stand. Hier scheint es Kaffee und Verpflegung zu geben. Ist hier auch irgendwas speziell oder gibt es hier nur ganz normale Essen- und Getränkesachen?
Ich verstehe die Frage nicht.
Ja, weil das ja ein Macherdach ist und hier alles gehackt wird.
Ich verstehe die Frage nicht.
Na super, da habe ich ja den besten Interviewpartner gefunden. Kann ich irgendwas für dich tun, Rochus?
Ich verstehe die Frage nicht.
Soll ich mal rumgehen jedem sagen, dass der Kaffee fertig ist?
Ja.
Ah, schön, was war anderes gesagt. So, nach dem äußerst kommunikativen Mann am Kuchenstand bin ich jetzt am zweiten Stand. Und jetzt muss ich gerade mal fragen, ihr seid vom Radio?
Nee, wir sind nicht vom Radio, wir haben nur das Schild missbraucht, weil wir bei so einer Veranstaltung beim Grille waren und da als Bierbrauer und als Grillfans aufgedreht sind. Wir machen beides, aber wir sind heute nur mit Bierbrauer am Start.
Ihr könnt also beides, Bier und Bratwurst?
Wir können Bier und Bratwurst und mehr.
Und wird man das heute noch live trinken können? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, also wir maischen heute nur und kochen dann noch Hopfen mit Ei und haben danach quasi unseren Sud. Und der wird dann mit Hefe angesetzt. Wird zum Gerbe gebracht.
Kann man so in zwei Minuten kurz den Bierbrauprozess darstellen?
Ja, als erstes brauchen wir, also wir brauchen eine kleine Menge als Hobbybrauer. Darf man bis zu 200 Liter Braue pro Jahr pro Kopf. Und wir machen jetzt so 16 Liter Wasser heiß. Dann kommt das Malz rein, das heißt, es wird eingemeischt. Das wird dann eine Zeit lang bei gewisser Temperatur kalte, damit sich quasi diese Zucker, diese vergärbare Zucker, nicht vergärbare Zucker bilden. Und das dauert so ja, eine gute Stunde. Und danach kommt es quasi in den Hopfenkocher. Da wird es dann mit Hopfen nochmal 90 Minuten Wallen gekocht quasi. Und dann sind wir fast auch schon fertig. Und dann wird das Ganze in den Gärfass abgefüllt. Und dann braucht es, ja, je nachdem, was für Bier man braucht, so zwischen 8 und 10 Tage, bis es vergoren ist. Und dann füllen wir es auf Flasche ab.
Okay, das klingt jetzt gar nicht so kompliziert. Also erst Malz heiß, dann später Hopfen dazu und heiß und dann gären lassen.
Richtig. Und als Zwischenschritt, das habe ich eben nicht erwähnt, ist der sogenannte Läuterprozess. Wenn wir quasi nach dem Maische müssen wir ja das Malz vom Wasser trennen oder quasi von dem Sud. Und das passiert mit so einer Läuterspirale, das sieht man hier ohne drin, oder mit einem Läuterblech. Das ist wie ein Sieb. Und da bleibt dann quasi auch das Malz hängen und ohne Luft der gute Stoff raus.
Das ist quasi wie Goldsieben.
Das ist wie Goldsiebe.
Nur, dass das Gold diesmal durchläuft.
Genau, man muss nicht so lange suchen.
Und die 200 Liter pro Jahr, pro Kopf, das reicht auch, oder?
Aber man kommt gut damit klar, vor allem wenn man einen Freundeskreis ist, ne?
Alles klar, vielen Dank. So, jetzt sind wir hier am zweiten Stand. Da kenne ich auch die Leute, Simon und Maurice vom Freifunk, von denen der Seppi und ich ja auch schon öfter erzählt haben. Und der Simon steht gerade da, da frage ich doch mal, was zeigt ihr denn hier?
Also wir haben hier CNC-Fräsmaschinen von ganz einfachen Holzbearbeitungsfräsmaschinen bis hin zur Aluminiumfräse. Es geht weiter zum 3D-Druck Richtung hier nach unten zum Maurice. Ja, wir fräsen und gravieren hauptsächlich.
Jetzt heute auch live fürs Publikum, oder?
Fräsen können wir jetzt hier drin nicht machen aufgrund der extremen Lautstärke, die die Fräse erzeugen würde. Außerdem haben wir ein bisschen Staubentwicklung, wenn ich das jetzt hier starte. Aber ansonsten könnten wir theoretisch mal eine Trockenfräsung machen ohne Fräse. Einfach mal fahren lassen.
Oder einen Stift einspannen und was aufzeichnen lassen.
Ja, ein Stift würde auch gehen. Also man könnte einen Kreistest mal zum Beispiel fahren. Aber es ist nicht so interessant, wie wenn richtig die Späne fliegen.
Und dann sehe ich hier vorne noch so ein bisschen psychedelisches Licht. Was ist das?
Das ist eine LED-Matrix. Das ist eine selbstgebaute Matrix, die mit RGB-LEDs verschiedene Muster anzeigen kann.
Im Moment sieht es aber eher aus wie ein LSD-Trip.
Ja, genau, das ist sowas Ähnliches. Das ist ein gecaptchertes Video aus YouTube, also was im Prinzip einfach auf die Matrix übergelegt wurde. Das heißt, im Prinzip ist es ein schlecht aufgelöstes YouTube aktuell.
Also in besserer Auflösung wäre es ein ganz normales Video, was man da sehen wird.
Richtig, das war ein Musikvideo, irgend so ein Techno-Ding, keine Ahnung. Das ist nur jetzt ohne Musik.
Und warum ist das Ganze so unscharf?
Das Unscharfe ist gewollt, und zwar haben die LEDs einen Abstand zur Milchglasscheibe nach vorne. Das heißt, das Licht soll gestreut angezeigt werden. Das ist ein bisschen diffuser wirkt.
Und außer so psychedelischen Effekten, wenn man nicht erkennbare Videos abspielt, was kann man noch mit dem Teil machen? Also kann man auch Schrift durchlaufen lassen oder so?
Schrift würde theoretisch gehen, ja, aber ich finde psychedelische Effekte viel cooler.
Alles klar, vielen Dank. So, jetzt bin ich hier ein Stück weiter bei Maurice und der steht vor 3D-Druckern, hinter 3D-Druckern, ich stehe ja davor. Ich hatte es gerade schon kurz mit dem Simon drüber. Hier bauen Leute so geile Sachen, aber nichts zieht mehr wie ein gekaufter 3D-Drucker, oder?
Ja, leider. Aber das ist halt noch so ein Ding. Ich meine, man kann mit dem auch wieder anfangen, einen 3D-Drucker zu bauen. Also man nimmt einen gekauften 3D-Drucker und druckt sich die Teile aus, um einen selbst zu bauen. Die
Ecken. Moment, das kenne ich. Das war der Anfang von Skynet, oder?
Ja, so ungefähr. Ne? Oder der Replikator aus Star Trek.
Und was wird hier gerade fröhlich gedruckt?
Das sind einfach ein paar Zahnräder, die ineinander greifen, aber krumm sind. Aber das gibt dann trotzdem ein schönes Muster zum Schluss und man kann da einfach ein bisschen spielen mit.
Und was ich gar nicht wusste, ich weiß nicht, ob das bei jedem Gerät so ist, die Platte ist jetzt hochgefahren, der Kopf bewegt sich nur sozusagen zweidimensional und die Platte ist dann für die Höhe zuständig.
Genau. Es ist komplett unterschiedlich. Gibt es verschiedenste Ausführungen, es gibt auch welche, die haben oben drei Arme, sind da aufgehangen und die ziehen den kompletten Druckkopf nach oben unten und die Platte ist unten still. Es gibt auch Formen, wo die Platte sich auch links, rechts, vor und zurück bewegt, nicht nur hoch und runter. Kommt auf die Bauform an und wie viel Platz man auch hat. Weil dementsprechend ist auch der Platz anders, den man braucht.
Und was ich letztens auch in dem Podcast gelernt habe, es kommt noch darauf an, ob die Platte erhitzbar ist oder nicht, ob das Teil drauf hält und welche verschiedenen Filler-Dings da, genau, da drauf passen. Wie ist das bei den Teilen hier?
Also bei meinem hier ist es so, der hat eine Platte, die ist relativ gutmütig, kann man sagen. Die ist ein bisschen teurer, das Zeug haftet drauf. Das Beheizbare macht man aus dem Grund, weil wenn es sich abkühlt, also es wird ja heiß gedruckt, auf die Platte aufgebracht, und wenn es sich abkühlt, zieht es sich wieder zusammen und wird krumm. Und wenn ich das beheizbar mache und dadurch langsamer runterkühlt, bleibt es halt gerade. Ist immer wieder abhängig vom sogenannten Filament, gibt es unterschiedliche Stoffe, PLA und ABS sind die Hauptdinger. Bei ABS hast du dann wirklich das Problem, dass wenn es abkühlt, sich stark zusammenzieht und dann muss man es langsam runterkühlen über so eine Heizplatte. Ja.
Und ich habe gehört, man kann auch Holz drucken. Kann das deiner auch?
Ja, es gibt auch Holzfilament. Es gibt, glaube ich, sogar Kupferfilament. Also ist so ein ganz kleiner Anteil Holz wirklich auch drin. Jetzt muss ich vorsichtig sein mit Halbwahrheiten. Aber das sieht zum Schluss aus wie Holz oder wie Kupfer und entsprechende Bronze gibt es auch noch. Das gibt es, die vielfältigsten. Es gibt auch flexibles Material, Ninja-Flex, da kann man Armbänder oder Schuhsohlen machen oder Schuhe drucken, wenn man Lust drauf hat und es richtig weit treiben will. Aber ja, da ist der Freiheit eigentlich auch keine Grenze gesetzt. Ne?
Und was mich am meisten freut, ich sehe, das Teil funktioniert. Das heißt, du kannst mir auch das vor 2 Jahren versprochene Teil endlich mal ausdrucken, oder?
Ja, da war noch was.
Schön, ich hab's jetzt auf Band. So, und einen Stand weiter sehe ich. Hier gibt's ganz viele Sachen. Das scheint also so ein Multitalent zu sein. Du hast hier auch, sehe ich, einen 3D-Drucker, aber die coole Variante, weil selbst gebaut?
Du musst lauter reden, weil die verstehen dich zwar, ich nicht.
Ah, Entschuldigung. Ich habe mal gesagt, der 3D-Drucker, der ist selbst gebaut.
Ja, der ist selbst gebaut. Den haben wir in Hamburg mit mehreren Leuten quasi uns zusammengetan und haben uns die Gehäuse oder die Grundstruktur aus dickem Stahl lasern lassen, damit er schön stabil ist. Und der Rest ist dann selber gebaut in einem Workshop.
Das heißt, es ist nicht mal jetzt ein Bausatz, sondern wirklich alles ist komplett selbst konstruiert, überlegt, gebaut?
Naja gut, überlegt ist so... Ja, es ist halt ein ganz normaler XYZ-Achsendrucker. Jetzt nichts Besonderes eigentlich, aber so im Großen und Ganzen den Prusa i3 MK2 nachgefunden. Und aber so einige Teile wurden von anderen Leuten, nicht von mir, selbst designt, genau.
Sieht auf jeden Fall sehr spacig aus und ich hatte es gerade schon mit dem Maurice drüber, das ist so der Anfang von Skynet, ne? Wenn die 3D-Drucker sich selbst dann replizieren können.
Ja, das Schöne ist, die 3D-Drucker sind total dumm. Die können gar nichts, wenn man ihnen nicht sagt, was sie machen sollen. Und selbst das können sie dann nicht immer gut, von daher da habe ich keine Angst.
Aber die schönen Exponate hier, die sind jetzt alle von deinem 3D-Drucker?
Nee, die sind tatsächlich alle nicht von meinem 3D-Drucker. Das ist teilweise Maurice, teilweise von dem Drucker, den Hakon mitgebracht hat. So ein paar Sachen sind von mir, die man sieht, aber ja.
Und dann sehe ich hier noch ein umgedrehtes Skateboard und diverse Drohnen. Was hat es damit auf sich?
Ja gut, Drohnen einfach, weil es Spaß macht, mit denen ein bisschen rumzufliegen. Skateboard, weil ich gerne ein Elektro-Skateboard hätte, was meinen Maßstäben entspricht, also selber bauen.
Die zum Kaufen, die genügen dir nicht?
Es macht ja auch keinen Spaß.
Es geht eigentlich mehr ums Basteln als ums Fahren dann.
Ja, natürlich. Wenn es darum gehen würde, Geld zu sparen und irgendwie, ja, dass es einfach nur funktioniert, dann ja, wäre Kaufen, glaube ich, die bessere Variante gewesen.
Aber so hast du einfach mehr Spaß auch dabei gehabt.
Also Hobby ist ja erst Hobby, wenn es Geld kostet. Ne? Also genau. Nee. Selber machen, das ist das, was zum Schluss Spaß macht. Ja.
Das heißt, hier sind auch selbstgebaute Drohnen? Nee, die sind schon gekauft, oder?
Nee, die eine ist tatsächlich auch selber gebaut. Die anderen selbstgebauten Drohnen habe ich zu Hause gelassen, weil die nehmen zu viel Platz weg.
Und sind das so Renndrohnen, wie ich gestern schon mal an einem Stand gesehen habe? Oder einfach nur, die fliegen schön und man kann zugucken?
Einfach nur fliegen schön, machen Spaß einfach damit, jetzt ein bisschen irgendwie rumzudüsen. Und ja, Renndrohne liegt zu Hause und fliegt immer noch nicht.
Ist also noch under construction.
Sozusagen, genau.
Alles klar, danke dir. Und wie man sieht, macht das nicht nur beim Basteln Spaß, sondern offenbar auch beim Spielen. Also ihr steht hier, glaube ich, schon eine halbe Stunde rum, oder? Und spielt hier.
Fühlt ja, aber es fasziniert und das ist doch...
Also für Weihnachten wird es, glaube ich, ab jetzt billiger, oder? Ein Greifarm, der ein bisschen was greift und die Kinder sind 2 Jahre beschäftigt.
Ja.
Ihr seid jetzt aber auch noch nicht weit gekommen, oder? Ihr seid gerade in den Eingang rein.
Ja, genau.
Und wie seid ihr auf den Maker Day gekommen, auf den Macherdach?
Eine Freundin von mir hat in so einer Müttergruppe das Plakat als Foto geschickt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich mal gegoogelt. Man wird nicht so ganz draus schlau, wenn man das googelt, was das ist. Aber wir haben dann gedacht, okay, für Jungs vielleicht gar nicht so schlecht, wir gucken einfach mal. Und deswegen sind wir jetzt hier. Und das, ja, wenn das die Kinder fasziniert, bitte, dann stelle ich mich auch gerne mal hinten dran. Und
aber für die Mama ist es nichts?
Ja gut, mal so einen Mann zu interviewen, wie das funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, die Mama hat nämlich am meisten erzählt eben. Und von der Papa ja, ist es auch was, oder?
Ja, das ist
das geht.
Das ist typisch Mama.
Halt sich in Grenze. Okay.
Aber ihr habt ja noch einiges vor euch, ne? Ja. Da kommt ja noch einige Stationen hier. Ich bin auch nur die Hälfte bis jetzt abgegangen, aber es sieht alles sehr spannend aus. So, dann nutze ich doch mal die Gelegenheit, dass hier mal ein paar Besucher weg sind, weil dein Stand scheint sehr beliebt zu sein. Wir sind hier bei der Robotik.
Ja, genau. Roboterkram ist der Stand eigentlich getauft worden von uns. Ja, und sind alles kleine Hobbyprojekte im Bereich der Robotik quasi. Hauptsächlich autark fahrende Fahrzeuge, aber eben auch diese zwei Roboterärme, von denen jetzt aber nur einer in Betrieb ist. Der andere ist mehr so Demo-Objekt, was man noch so machen kann mit verschiedenen Teilen. Also bei dem habe ich ganz viele verschiedene Bausysteme benutzt, nicht nur eins. Und hier ist es fast alles das gleiche System, was benutzt wurde. Und so um den Unterschied darzustellen, habe ich jetzt mal beide mitgenommen.
Und ich habe ja vorhin auch schon so ein bisschen gelauscht. Du machst das erst seit einem Jahr.
Ja, also ich habe vorher halt viel programmiert, aber jetzt nichts irgendwie geschraubt. Also ich bin auch jetzt nicht so der Handwerkerkönig eigentlich. Und so vor einem Jahr habe ich damit angefangen und hat mir halt sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dann auch relativ viel gepusht, also Sachen gekauft und mir so ein Arsenal an Kleinteilen angeschafft. Sieht auch echt wild aus im Arbeitszimmer. Also es sind bestimmt so 20 Plastikkisten gefüllt mit Schrauben und Winkeln und alles Mögliche. Ja, und dann hat es eigentlich ganz gut gefruchtet. Und ja, ich bin so bis jetzt mit dem Ergebnis ganz zufrieden, aber merke halt auch, es verbraucht unglaublich viel Zeit. Also das neben der Arbeit halt noch zu machen, ist schon eine gewisse Herausforderung.
Die Familie ist begeistert.
Ja, also die Kinder sind sehr angetan davon, auch wenn sie es eigentlich nie in die Hand nehmen dürfen und immer nur zugucken, aber sie finden es halt alles super. Sobald sich was bewegt, ist es halt ganz, ganz toll. Und es gab auch schon diverse Ideen, wie man das irgendwie so mit den Kindern noch verknüpfen könnte, so ein selbstfahrendes Auto für die Kinder und so. Vielleicht kommt es noch in der Zukunft. Mal schauen.
Genau, dieses selbstfahrende Auto hier, das, was war das jetzt, wenn man klatscht oder sich bewegt, dann bewegt sich das auch oder so ähnlich?
Genau, es hat einen Distanzsensor vorne eingebaut auf der Vorderseite. Das heißt, wenn es quasi ein Hindernis sieht, dann fährt es erstmal drauf zu und wenn dann die Distanz zu gering wird, dann hält es an, fährt zurück und ändert seine Richtung. Und es ist noch ein Akustiksensor drin. Das heißt, wenn man klatscht, kann man jederzeit quasi auch nochmal die Richtung beeinflussen. Den Akustiksensor habe ich hauptsächlich wegen Kindern reingemacht, weil die halt super viel Spaß dran haben, irgendwie zu klatschen. Ja, das war so das erste Beispiel, was ich gemacht habe, so in dem Bereich.
Also und kann gleich mehr als dieser Heimstaubsauger, ne?
Ja, ist eigentlich ganz nett, wobei ich von den Heimstaubsaugern auch immer fasziniert bin. Ein Freund von mir hat sich jetzt gerade einen geholt und der ist durchaus relativ schlau. Also ich bin doch immer wieder überrascht und mein Sohn hat sehr viel Spaß mit dem Staubsauger. Also der jedes Mal, wenn wir dort sind, will er nur zu dem Staubsauger und es ist für ihn... Gleichzeitig ist es irgendwie eine Faszination, aber er ist auch ein bisschen erschreckt. Also er kommt dann auch immer wieder zurückgerannt und weiß nicht so wirklich, wie er drauf reagieren soll. Ja, ich versuche ihm halt immer so ein bisschen die Angst davor zu nehmen und zu sagen, ja, ist nur ein Roboter. Aber ja, ist auch ganz gut, wenn er einen gewissen Respekt davor hat. Weil, wie man jetzt hier auch gesehen hat, wenn man irgendwas falsch macht, dann zuckt mal vielleicht irgendwas und es gibt eine Bewegung, die man nicht wollte, kann schon auch erschrecken. Also
kann ja, der Roboterarm hat mir vorhin mein Mikrokabel geklaut. Da stand ich zu nah dran.
Es ist ein Schlingel. Ja, beim Roboterarm war ich sehr, sehr überrascht, wie wenig er dann im Endeffekt tragen kann, also mit der Größe. Ich habe das alles in meinem Kopf ganz anders geplant gehabt. Der konnte schon den Kaffeebecher halten quasi. Aber ich bin dann eines Besseren belehrt worden. Die Hebelkräfte spielen dann doch eine größere Rolle, als ich gedacht habe. Und jetzt funktioniert zwar alles super gut, aber ich bin einfach mit der Kraft, sowohl beim Roboter als auch beim Kettenfahrzeug, bin ich mit der Kraftübertragung noch nicht zufrieden. Das könnte noch mehr gehen und noch mehr ziehen und stärker sein insgesamt. Aber das sind dann halt so Mechanikkomponenten, die ich halt einfach noch nicht gelernt habe. Das kommt dann irgendwann noch dazu. Man kann nicht alles auf einmal lernen. Das ganze Elektrozeug hier war schon schlimm genug am Anfang. Ich habe vorher noch nie gelötet und musste dann halt mal anfangen. Und dementsprechend sieht es alles auch sehr offen und wild aus, ohne Gehäuse. Und wobei, hier habe ich mir selbst Gehäuse gebaut. Das war eigentlich ganz interessant. Aber naja, darf man auch keinem zeigen. Ruckzuck hat man das SEK vor der Tür stehen, wenn man solche Sachen baut.
Ach, die sind jetzt aus dem 3D-Drucker, die Gehäuse?
Ja, die Gehäuse habe ich aus dem 3D-Drucker gemacht und da ist so ein kleiner Spannungsregulierer drin. Das heißt, ich kann die hier an eine Autobatterie zum Beispiel anschließen und es kommt halt eine starke Stromzahl rein und es wird einfach runterreguliert auf 6 Volt und kommt dann hier mit 6 Volt oder mit 5 Volt in dem Fall halt wieder raus. Und so kann man halt relativ leicht die Sachen irgendwie dann portabel machen, indem man irgendwelche zusätzlichen Akkus anschließt oder so. Aber 3D-Druck ist schwierig. Zum einen sind die Komponenten, die man damit druckt, sind sehr fragil zum Teil. Also wenn man jetzt irgendwie Fahrzeuge baut, die sich mal überschlagen können und so, weiß ich nicht, wie gut es mit 3D-Komponenten funktioniert. Das kann durchaus irgendwie dann zu Bruch gehen. Und zum anderen habe ich das Problem, dass ich keinen sehr guten 3D-Drucker habe. Das heißt, um einen so ein Teil zu bauen, muss ich quasi dreimal drucken, bis es dann passt. Und es macht zwar Spaß und es ist ganz nett, aber ich hätte gerne einen anderen Drucker, dann würde ich es auch mehr nutzen, sagen wir es so. Also das ist einfach das Problem von der Druckqualität. Ansonsten ist das 3D-Druck-Thema eine schöne Sache, um so spezielle Komponenten zu bauen. Hier habe ich das zum Beispiel ganz stark benutzt. Ich hatte hier vorher einen Sensorhalter aus Metall, der fertig gekauft war. Und da war der Sensor in einer Sensorhalterung, die auch fertig gekauft war. Und mittlerweile ist das halt alles komplett 3D gedruckt. Der Motor ist in einer Halterung drin für den Servo. Der Sensor, dieser Akustik-Sensor ist, oder dieser Ultraschallsensor, ist in diesem Teil hier oben befestigt. Das Mittelstück ist aus einem Metallbaukasten für Kinder. Dieses Teil habe ich im Internet gekauft. Also es ist ein ganz wildes Sammelsurium an Komponenten. Und man muss sich halt erstmal einen Überblick verschaffen, was so geht und was man irgendwie miteinander... Es ist halt nicht wie Lego, also es klappt halt nicht so gut. Es ist schon relativ schwierig, was zu finden, was gut ineinander übergreift. Aber das hat jetzt mittlerweile eigentlich ganz gut funktioniert. Da bin ich recht zufrieden.
Und wie ich vorhin an einem anderen Stand schon gehört habe, fertig kaufen ist wahrscheinlich billiger, macht aber wesentlich weniger Spaß.
Ja, also der Arm, so wie er jetzt da steht, hat mit Sicherheit circa 400 Euro gekostet und den gibt es als fertigen Bausatz auch für 180. Dann ist er aber halt nur ein Drittel so groß und ist halt einfach nur nach Anleitung zusammengeschraubt und das war dann nicht so mein Ding. Es ist zwar manchmal ganz okay, so, also zum Beispiel so kleine, billige Bausätze zur Verständnis finde ich sehr gut. Und die kann man sich holen, baut sie einmal zusammen, kapiert dann, wie es funktioniert und kann es dann selber mit eigenen Komponenten nachbauen. Ja, beim Greifarm wollte ich aber direkt halt irgendwie in die Vollen gehen und habe dann eben zwar diesen Bausatz geholt, aber auch noch Dutzende Einzelkomponenten und habe es dann irgendwie zusammengeschraubt. Und dann hatte ich aber das Problem von der Stabilität. Das war alles in sich so, es hat sich leicht gebogen, sagen wir es mal so. Und ich habe einen guten Kumpel, der ist Schreiner, der kennt sich aus mit Stabilität und Schrauben und Muttern. Und der hat mir dann so einen Mittag lang so einen Lehrgang gegeben, was ich wie wo befestigen muss. Und tatsächlich war es danach bombenfest und seitdem musste ich es nie wieder ändern. Also das ist jetzt wirklich gerade so das hier, das hat sich immer so nach vorne gebogen und das funktioniert jetzt alles tipptopp. Da bin ich ganz zufrieden und das muss halt auch so sein, damit die Präzision gewährleistet ist. Wenn sich das Zeug verbiegt, dann stimmt ja keine Position mehr nach kurzer Zeit. Und ja.
Und das Programmieren, wo du vorhin gesagt hast, das ist der Beruf aber, oder
ja,
ist das auch Hobby?
Ja, das ist mein Beruf. Also ich bin schon 15 Jahre Programmierer, eigentlich im Webbereich, aber ja, da kommt ja halt dann immer noch irgendwas dazu und irgendwann habe ich viel Python gemacht und das hat sich dann so angeboten, weil die meisten Hobby-Elektronik-Projekte eigentlich in Python programmiert sind. Und nebenbei baue ich halt dann so eine Haussteuerung und so die Idee ist halt quasi, alle Geräte, die ich baue, so zu konstruieren, dass sie mit an die Haussteuerung angeschlossen werden. Das heißt, irgendwann komme ich nach Hause und sage, jetzt geht's los und dann starten die quasi alle gleichzeitig. Das wäre halt ganz nett, sage ich mal so, als Effekt. Also muss nicht sein, aber wäre cool. Und dementsprechend mache ich auch relativ viel selbst und nehme nicht so gerne fertige Komponenten, sowohl bei der Hardware als auch bei der Software. Also ich gucke immer, dass es relativ alles von Grund auf eigentlich so unter meiner Fuchtel ist. Es ist einfacher dann von der Anpassung her. Aber es ist halt auch viel Arbeit.
Ja, das Ding muss ja dann auch später mal deinen Kaffeebecher tragen können, ne?
Das wäre schön. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht.
Alles klar, dann vielen Dank soweit und viel Spaß noch.
Gerne.
So, und schon bin ich am nächsten Stand. Was habe ich hier vor mir?
Wir sind Jugendforscht AG aus Neustadt an der Weinstraße und wir sind schulübergreifende große Organisation, wo wir verschiedene Jugendforschprojekte machen im Bereich Technik und Naturwissenschaft.
Also schulübergreifend heißt, das hat die Stadt organisiert dann?
Genau, wir haben unseren eigenen Verein mit Unterstützung der Stadt Neustadt und wir haben fast alle Schulen in Neustadt integriert und auch aus Speyer, Landau, aus Bad Dürkheim kommen auch zu uns.
Weil das wahrscheinlich auch hier in der Südpfalz die einzige Organisation dieser Art sein dürfte.
Ja, vor allem im Bereich Technik und Naturwissenschaft, was zu finden, wo die Schüler sich in der Freizeit beschäftigen können, ist nicht einfach.
Wobei man ja sonst immer hört, dass diese Fächer so gepusht werden würden gegenüber Musik oder Ähnlichem. Aber es gibt viel mehr Orchesterchöre als jetzt so technische Sachen. Ne?
Das ist genau das, was ich immer sage. Genau, das war auch meine Gedanke vor 5 Jahren. Warum haben unsere Jugendlichen für den Freizeitbereich keine Möglichkeit, irgendwas zu finden, erfinden oder tüfteln oder basteln? Ja? Und dieser Erfindergeist verschwindet. Und wir brauchen aber jedes Jahr 300.000 Ingenieure und Techniker. Die müssen von irgendwo kommen.
Und von nichts kommt nichts. Und was ich hier so sehe, das sieht auch alles sehr spannend aus. Wie viele Projekte sehen wir hier?
Wir haben ein paar Projekte mitgebracht. Das ist vorne ist eine Löschdrohne, die mit Schallwellen löschen kann. Das ist Preisträger der Airbus-Wettbewerb in Berlin. Weitere Entwicklung von diesem System löschen mit Schallwellen haben wir in einer Abzugshaube installiert und das auch mit Gebrauchsmuster patentiert. Es wird nächste Woche auf der Erfindermesse in Nürnberg gezeigt. Dann haben wir noch mehrere Jugendforschprojekte, so wie Piezoelementen, Erzeugung von Energie. Haben wir einen Koffer, der für Piloten Schnelltest macht. Und da haben wir auch Flugsimulator, auch da unsere Besucher Spaß haben, virtuell mit VR-Brille fliegen zu können.
Das habt ihr alles selbst gebaut?
Aber selbstverständlich.
Der Hammer. Also die einzelnen Teile würde ich mir gerne auch nochmal genauer angucken. Können Sie
ja,
mich
aber selbstverständlich. Wir fangen jetzt mit Anton an. Anton? Anton?
Anton?
Anton? Du bist dran.
Hallo Anton, grüß dich. Ich bin der Mike. Hallo. Drüben vom Podcast-Stand. Ich habe gehört, du löschst hier Sachen.
Genau, also das ist unsere Löschdrohne, die mit Hilfe von einem Submover, also einem ganz normalen Lautsprecher, Feuer löschen kann. Das heißt, sie erzeugt mit einer Frequenz von ca. 15 Hertz eine so starke Druckwelle oder mehrere Druckwellen hintereinander, dass man damit auf eine große Distanz Feuer löschen kann.
Krass, was heißt große Distanz? Wie weit geht
das? Naja, also wir haben das Ganze getestet mit einer Airzuka, das ist so ein Plastikbehälter mit einer Membran, genau. Und da sind wir dann auf 6 Meter gekommen. Das schafft jetzt unser Lautsprecher nicht ganz. Wir wären dann so ca. bei 5 Metern, würde ich jetzt mal schätzen.
Also ihr könnt in 5 Meter Entfernung irgendwas auspusten?
Genau, genau.
Kannst du mal zeigen?
Ja.
Also wir haben hier zwar nur Audio, aber ich würde es gern sehen.
Wenn unser Feuerzeug nur funktioniert, wir haben es heute schon so oft gezeigt.
So, also hier ist jetzt eine gusseiserne Pfanne und es werden ein paar Kerzen angezündet, wenn das Feuerzeug noch funktioniert.
Wir haben hier noch eine Fernbedienung gebaut, die über eine Kamera verfügt, die ein Live-Bild überträgt, mit der wir sozusagen sehen können, was unter der Drohne geschieht. Und sobald wir dann die Scheiben anschalten, hört man das Ganze und spürt es auch mit der Hand.
Oh Gott, ist das krass.
Und auch wenn sie jetzt hier unten sind, also man spürt die Scheibe ein bisschen runter noch.
Also ich muss das jetzt gerade noch mal kurz beschreiben. Ich sehe hier einen lilafarbenen Eimer, also Plastiktrichter und mit LEDs. Ich denke, die sind nur dafür, damit es schön aussieht.
Genau.
Und ich vermute mal, wenn ich jetzt meinen Puschel hier drunter halte, dann hört man auch das Geräusch. Das sind quasi die Schallwellen, die hier rausgeschossen werden und dann die Kerze, wenn sie denn brennen würde, ausblasen würde. Ich bin jetzt ungefähr in 1,50 Meter Entfernung und merke das an der Hand richtig, als würde mir da einer draufhauen. Sehr cool. Ach so, und da oben, das Ding kann eigentlich fliegen, ne?
Nee, leider noch nicht. Und zwar, wir haben einen Verstärker, der ungefähr 4 Kilo wiegt, einen Lautsprecher, der auch ungefähr bei 4 Kilo ist und die Motoren sind dafür leider zu schwach. Aber wir haben schon sehr viele Alternativen gefunden. Zum Beispiel einen Verstärker, der sehr klein ist und an die 100 Gramm nur wiegt. Aber den können wir leider nicht einbauen, weil wir den oben festgeklebt haben mit unserem Deckel. Und dann müssen wir die ganze Drohne auseinandernehmen. Aber wir wollen noch einen zweiten Prototyp bauen und dabei dann darauf achten, dass sie auch fliegen kann.
Also wir sehen jetzt hier, wie es mal aussehen soll, ne?
Genau, zum Beispiel.
Sehr, sehr cool.
Und die Idee haben wir auch noch ein bisschen weiterentwickelt, und zwar in einer Abzugshaube. Weil, wie Sie vielleicht wissen, wenn man auf Fettbrände Wasser dazu gibt, gibt es eine riesen Stichflamme und verursacht noch mehr Schaden. Und deswegen haben wir in einer Abzugshaube 2 Submover auch eingebaut, kleinere, aber auch sehr starke, die mit einem Feuersensor ausgestattet sind, der bei größeren Mengen an Feuer sofort anfängt, sozusagen Schallwellen zu geben und das Feuer zu löschen.
Das ist ja richtig cool. Also würde in der Küche wahrscheinlich sehr viele Brände verhindern.
Genau.
Und wie kommt man auf sowas?
Eigentlich auch aus Zufall. Und zwar diese Airzuka, die haben wir genommen. Also die hat uns unser Leiter von der AG, der Herr Buragine, hat uns die bestellt. Und aus Spaß haben wir in unseren Räumen dann auf Kerzen geschossen, auf Blätter, was man halt als Kind so macht. Ne? Und dadurch haben wir dann gemerkt, dass man auf eine Distanz von bis zu 6 Metern das Feuer löschen kann. Und so sind wir auf die Idee gekommen, hey, könnte man ja eine Drohne einbauen. Und so ist das Ganze entstanden.
Und habt ihr das mal so also rein theoretisch hochskaliert, ob man das dann auch an einen Hubschrauber hängen kann für Waldbrände?
Die Idee haben wir auch schon. Man nimmt einen großen Hubschrauber, vielleicht ein Metallseil oder generell irgendwelche Seile dran und hängt unten einen riesen Submover dran. super verwendbar. Also könnte alles denkbar.
Rein physikalisch genau. Denkbar, okay.
Würde funktionieren. Und jetzt haben wir hier zwei Teelichter bekommen.
Ja.
Hier einmal rechts und links.
So, also jetzt sind wir wieder bei der gusseisernen Pfanne. Die Kerze brennt jetzt. Jetzt kommt die coole Fernbedienung mit Kamera. Zack, und schon ist er aus. Sehr cool.
Genau.
Und mir wurde jetzt gerade erzählt, das ist schulübergreifend. Das heißt, das ist jetzt nicht ein Schulprojekt, ihr macht das in eurer Freizeit.
Genau, also die Jugendforscher gehen mit, die aus Neustadt kommt. Und da kann jeder aus jeder Schule herkommen und sozusagen bei uns mitmachen.
Und wie viel seid ihr ungefähr?
Oh Gott, also an die 30 Kinder, 35 Kinder vielleicht. Haben auch mehr als 60 Projekte. Also wir sind schon, ist relativ groß AG, gehen auch auf viele Wettbewerbe. Mit der Löschdrohne waren wir zum Beispiel letzten November in Berlin auf dem Ideenflug und haben da auch einen Preis gewonnen.
Sehr cool. Und wie oft trefft ihr euch da?
Also es kommt jetzt darauf an, je nachdem, je weiter das Projekt ist, desto mehr lässt es nach. Aber wenn ein Projekt ganz neu ist, kann es schon mal passieren, dass man 5-mal die Woche da ist. 5 bis 6-mal. Und jeden Tag 3-4 Stunden daran arbeitet.
Und die Räumlichkeiten werden euch von der Schule oder von der Stadt?
Die werden uns von der Stadt hergestellt. Wir sind jetzt oben bei uns bei den Geigerreisenden. Da ist ein großer Raum und da haben wir jetzt unsere Räume bekommen. Vorher waren wir in der Schule und vorher noch auch in der Schule. Also die werden uns von der Stadt hergestellt, die Räume.
Und wie lange gibt es diese AG schon?
Oh Gott, vielleicht so 20 Jahre.
Ach doch schon.
Also schon lang.
Hat also große Tradition und sind schon viele Erfinder daraus hervorgegangen. Okay, vielen Dank.
Jo.
So, hallo Philipp, ich bin der Mike, grüß dich.
Hallo.
Ich komme drüben vom Podcast-Stand und wollte hier mal die verschiedenen Stände abfragen, was man hier so alles sieht. Und ihr habt ja zig Sachen hier erfunden, selbst erfunden, ne, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, also unser Projekt ist zum Beispiel über erneuerbare Energien. Da geht es um Piezokristalle, das sind die Dinger hier. Und das ist eine Bodenplatte, wenn man über die drüber läuft, erzeugen wir aus der Bewegungsenergie elektrische Energie. Und die wollen wir halt in Bahnhöfen und Flughäfen einbauen, wo halt viele Menschen langlaufen, dass man die elektrische Energie zum Beispiel für die Anzeigetafeln benutzen kann. Dass man nicht die ganzen Kernkraftwerke und so weiter benutzen muss, die schädlich für die Umwelt sind. Und uns hat aber das Projekt nicht gereicht. Also diese Platte hier, weil die hat zwar 50 Volt ungefähr erzeugt, aber wir hatten eine Stromstärke von 0,001 Ampere und das war uns halt viel zu wenig und wir konnten damit nicht mal eine LED zum Glimmen bringen. Und dann sind wir auf diese Feuerzeugkristalle gekommen. Die erzeugen viel mehr elektrische, also viel mehr Volt und wir hatten auch wenig Stromstärke. Dafür haben wir diesen Transformator eingebaut. Der macht aus den vielen Volt weniger Volt und aber mehr Ampere. Also mehr Stromstärke. Und die Diodenbrücke macht aus der Wechselspannung, die schädlich für die LED ist, Gleichspannung, dass sie gleichmäßig aufblinken kann. Und die beiden Kondensatoren hier, die machen aus den ganzen Wellen nochmal gleichmäßige Spannung, dass die LED gleichmäßig leuchtet und nicht dauernd aufblitzt. Und das ist mit zwei von denen hier könnten wir schon eine LED konstant zum Leuchten bringen. Das sind nur zwei. Und hier hatten wir 36 Stück und konnten die nicht zum Leuchten bringen.
Okay, also wesentlich effektiver das Ganze jetzt.
Genau. Wir haben jetzt hier die waren 30 Cent. Und die hier, die kosten jetzt um die 5 Euro, sind also auch teurer logischerweise. Aber wir hatten erst welche gefunden für 91 Euro, die aber noch weniger effektiv als die sind. Die werden hauptsächlich in der Sensorik und Aktorik benutzt. Und da ist zum Beispiel ein Beispiel die Adaptronik. Das ist in Zeitungspressen ist es so, wenn da eine Walze verrutscht, dann merkt es ein Sensor und sendet ein elektrisches Signal aus, das direkt zum Aktor weitergeleitet wird. Und der wird durch dieses elektrische Signal, fährt er auseinander. Dann dehnt er sich aus und dann rückt er die wieder zurück. Und das ist die Adaptronik oder bei Einspritzpumpen von Dieselautos. Da wird auch ganz oft mit Piezos gearbeitet, weil das halt ziemlich genau ist, die Sensorik und die Aktorik von denen. Und wir hatten auch schon Experimente mit Schallgeschwindigkeit in Festkörpern gemacht, mit einem teureren Piezo, der 150 Euro kostet. Der war allerdings vor 20 Jahren in einem Schulkatalog, hatte die Schule, die BBS in Neustadt, ziemlich viel Geld, und die hatten sich dann einfach mal zwei von den Dingern gekauft. Und die waren extrem genau, also wir hatten bis auf 0,01 km/h hatten wir die Schallgeschwindigkeit genau berechnen können. Haben wir später in einem Physikbuch nachgeguckt. Und diese für 150 Euro, da haben wir halt einfach das Budget nicht, dass wir die uns kaufen können, und wir haben sie auch nirgendwo mehr gefunden. Und wir werden jetzt auch von der Umweltstiftung und der Klimastiftung unterstützt. Und vielleicht könnten wir da in Hoffenheim, im Stadion, könnten wir da vielleicht mal ein paar von unseren Sachen ausprobieren.
Ja, wird natürlich Sinn machen. Ich meine, Menschen sind immer ganz viele in Bewegung, und da dann Energie zu erzeugen, ist natürlich cool. Aber du hast jetzt gesagt, das kleine Teil hier, also für die Hörer, das ist ungefähr so ein halber kleiner Finger von mir, 5 Euro.
Ja.
Das ist dann aber nicht so was, wie es auch in den Feuerzeugen drin ist, weil die sind ja viel billiger, ne?
Also das Ding haben wir aus einem Feuerzeug ausgebaut, das ist wahrscheinlich wesentlich billiger. Aber wir haben andere in einem Internet gefunden, die noch mehr Spannung erzeugen, und die waren halt 5 Euro.
Und wenn du jetzt hier drauf drückst, dann leuchtet die LED, habe ich das richtig verstanden?
Ja, so ist es ungefähr, bloß ist gerade der Kontakt abgebrochen,
okay.
Da die halt auch aus Feuerzeugen sind und deswegen nicht so hochwertig. Wir haben die gestern noch schnell zusammengeflickt. Und aber gestern hat es und vorhin hat es auch noch ziemlich gut funktioniert. Und wir haben 1,6 Volt durchgehend.
Wie viele Projekte habt ihr denn insgesamt in eurer AG?
In unserer AG über 30, glaube ich. Und wir haben auch ziemlich viele Teilnehmer.
Das heißt, ich habe jetzt gerade gesehen, du hast schon das Macherdach-Badge umhängen.
Genau.
Sowas ist für euch so eine kleine Übung nebenbei, oder?
Ja, zumal wir, das war ja ganz viel mit Löten arbeiten. Und wir haben hier, da kann ich auch noch mal kurz zeigen, wir haben hier überall die Ionenbrücken, sind 36 Stück. Und die haben wir alle selbst gelötet und mussten mehrere Male auch austauschen. Und die haben ungefähr pro Stück 12 Lötstellen. Und dann hatten wir hier alles noch festlöten müssen, alles zusammenlöten müssen, in Parallelschaltung und so.
Also beim Löten kann euch keiner was vormachen.
Ja, hat hauptsächlich mein Teamkamerad gemacht, aber ich habe auch viel gelötet, ja. Und es sind halt insgesamt, die wir gemacht haben, sind bestimmt über 1000 Lötstellen, die wir da bis jetzt gelötet haben.
Sehr cool. Und habt ihr schon noch weitere Ideen, was jetzt so Druckplatten angeht, oder noch ganz andere Projekte im Kopf schon?
Also ganz anders nicht, weiter mit Piezos. Wir hatten überlegt, ob wir sie in Schuhe einbauen, weil man es da viel effizienter nutzen kann. Weil wenn man es hier in der Halle ausbreiten würde, dann würde an manchen Stellen nie einer vorbeikommen. Und wenn man es in den Schuhen hat, dann ist es immer genau da, wo derjenige läuft.
Und wo speichere ich die Energie dann, wenn es in meinem Schuh ist?
Die würden wir dann in einem Akku speichern, den man sich entweder auf die Schnürsenkel klippen kann oder der unten in der Schuhsohle drin ist. Und mit dem man dann theoretisch beim Joggen auch sein Handy aufladen könnte.
Das wäre nicht schlecht. Ich glaube, für Handynutzer, die würden das sofort kaufen, oder?
Genau. Und
alles?
Wir hatten auch noch Ideen mit einem Himmel- und Hölle-Spiel. Da sitzen wir gerade dran. Dafür haben wir auch diese Feuerzeug-Bierzus genommen. Da sollen 50 x 50 cm Platten sein und 16 von den Bierzus hier drin sein. Und Himmel und Hölle, und wenn man drauf springt aufs Richtige, dann leuchten die LEDs auf, und wenn man aufs Falsche drauf springt, dann halt nicht.
So ein Ton.
Genau. Theoretisch, ja.
Sehr cool, dann vielen Dank soweit.
Ja.
So, und bei den Neustartern hört das überhaupt nicht auf hier mit Erfindungen und Projekten. Wo bin ich jetzt hier gelandet?
Ja, wir haben einen Test zur Überprüfung von Piloten gebaut. Und zwar sollen Piloten nochmal vor dem Flug geprüft werden, ob sie auch wirklich flugtauglich sind.
Okay, damit wir die zukünftigen YouTube-Videos verhindern, wo besoffene Piloten ins Flugzeug einsteigen.
Ja, genau die.
Wie funktioniert denn der Test?
Ja, und zwar haben wir 4 verschiedene einzelne Tests. Einen Pulssensor, einen Temperatursensor, einen Fertigkeitstest und einen Reaktionstest.
Ich kann das jetzt mal machen?
Ja.
Gucken, gerne. Ob ich flugfähig bin? Okay, was muss ich tun?
Ich erkläre kurz die verschiedenen. Und zwar, Der Fertigkeitstest funktioniert folgendermaßen. Es gibt 4 Lampen, die gehen nacheinander aus. Man muss sich die Reihenfolge merken und anschließend nachzippen.
Oh Gott, das ist genau meins.
Der Reaktionstest funktioniert so ähnlich. Da funktioniert der Schalter leider heute nicht ganz so. Jetzt runterziehen zum Starten und sobald die Lampe ausgeht, so schnell wie möglich runterziehen.
Schnipp. Okay.
Okay, verstanden?
Das war's schon?
Ja, die anderen Tests erklären sie schon selbst.
Okay, dann fange ich mal an. Also erst hier einmal klippen für Start.
Sie müssen zuerst den Pulssensor an Ihr Ohrläppchen befestigen.
Okay. Doch, das geht ans Ohrläppchen, okay. Also solange mein Aufnahmegerät da keine Stromkreise schließt.
Dann fängt das Ganze damit an.
Okay.
Ab jetzt müssen Sie sich konzentrieren. Ja, erst wenn alle einmal...
Ach so, so. Sag mir das jetzt, ob es richtig war?
Ja, das sieht man ganz am Ende. Ah. Der Pulstest läuft noch.
Okay.
So, Sie haben einen Puls von 67, das ist auch im Normalbereich. Gut, dann können wir weitermachen mit dem Reaktionstest.
Ja.
Einmal runterziehen zum Starten, dann loslassen und sobald es ausgeht, so. Jetzt nehmen Sie am besten das Thermometer in Ihre Hand.
Okay.
Und zwar messen wir jetzt die Temperatur. Das machen wir von außen aus hygienischen Gründen. Die Temperatur wird unter dem Normalwert liegen, deshalb müssen wir eine Toleranz einberechnen. So, die Temperatur können wir hier messen. Die liegt jetzt bei 26 Grad, das ist auch im Normalbereich und zwar haben wir heute so zwischen 26 und 31 Grad. Hier sehen Sie jetzt auf dem Bildschirm auch eine Auswertung, außerdem auch hier auf dem Laptop.
So, Fertigkeitstest erfolgreich, das heißt, die Lampen habe ich richtig, der Puls ist in Ordnung, Reaktionstest auch.
Ja, der ist sehr gut sogar.
Und das ist aber nicht meine Körpertemperatur, 26 Grad.
Nein, das liegt ganz daran, weil wir außen messen und deshalb müssen wir eine Toleranz einberechnen von so 6, 5 Grad.
Ach so, ja, das muss ich nur mal für die Hörer erklären, weil die sehen es ja nicht. Also das ist ein kleines Metallzäpfchen und wenn ich das so sehe, bin ich ganz froh, dass ihr das außen messt, weil das andere würde heißen...
In den Körper rein,
okay.
Dass wir die 36 Grad erreichen.
Okay, nee, dann bin ich mit den 26 Grad voll und ganz zufrieden. Moment, das Ding hängt noch an meinem Ohr hier. So, und damit weiß man jetzt also, der ist wahrscheinlich flugfähig, der Kapitän.
Sie werden jetzt flugfähig. Aktuell sammeln wir noch Daten, um einen möglichst guten Durchschnitt zu bilden.
Sehr cool. Und habt ihr das schon mal irgendwo präsentieren dürfen?
Ja, wir haben das bereits auf einem Jugendforsch-Wettbewerb hier in Landau präsentiert und einen Science-Fair-Wettbewerb hier in Landau.
Hier in Landau gibt es Science-Fair-Wettbewerbe und zusammen? Habe ich gar nicht mitgekriegt, okay. Aber so eine Gruppe, die jetzt so Sachen erfindet und baut, da seid ihr in Neustadt relativ...
Wir sind in Neustadt, genau.
Und auch relativ einmalig hier in der Südpfalz, oder?
Ich denke, ja.
Das heißt, die Landauer kommen zu euch?
Nein. Ja doch, wir haben auch einen Landauer hier, nicht bei Neustadt.
Ihr kommt dann nur hier vorbei zum Preise absahen.
Ja, okay. Genau so.
Alles klar, dann vielen Dank.
Ja.
So, und da hier zwei tolle Aufsteller sind, wo die Löschdrohne nochmal erwähnt wird, vermute ich, das gehört auch noch zur Neustadter AG dazu. So, ich habe gehört, du bist hier der Pilot.
Ja, sozusagen. Also ich zeige den Leuten den Flugsimulator und ja, ich erkläre das. Die Leute haben hier ganz viel Spaß. Gerade eben hat sich sogar ein Junge geschafft zu landen, was nicht so einfach ist, weil es sehr realistisch ist. Aber es macht den Leuten Spaß und mir macht es auch Spaß.
Und den habt ihr auch in der Jugendforsch AG selbst gebaut?
Genau, also wir haben die Komponenten, zum Beispiel Steuerelemente haben wir gekauft, aber alles selbst zusammengebaut. Hauptsächlich unser AG-Leiter, also schon viel Arbeit und auch viel Programmierarbeit für jedes einzelne Flugzeug, weil jedes Flugzeug andere Funktionen hat.
Und ich sehe jetzt hier also auch ein schönes Bild. Ich vermute, das sieht der Pilot dann auf seiner VR-Brille. Wo kommt die Grafik und das alles her?
Das kommt aus einem gekauften Spiel über Steam. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Ah, genau, das ist DCS World. Genau, da steht's.
Okay, und das ist wie in einem echten Flugzeug, also Pedale, Schaltknüppel, Schub, verschiedene Richtungen und alles.
Also das kann man auch mit Tastatur und Maus spielen, aber wir haben hier jetzt eben die Steuerelemente eingebaut, um so ein möglichst realistisches Flugergebnis zu haben.
Das macht natürlich auch viel mehr Spaß, ne?
Ja, aber hallo.
Darf ich auch mal ausprobieren?
Aber hallo.
Gut. Ich lasse das Ding einfach mal weiterlaufen, dann hört er mich schreien, wenn ich abstürze. Wie komme ich denn rein in das Teil, ohne was kaputt zu machen? Moment, ich muss erstmal in das Teil hier reinkommen. Dazu muss man sagen, ich bin alt, das Teil ist eng. Ah, hier ist ein Griff zum Festhalten.
Soll ich das machen,
wenn
Sie halten, ne?
Moment, ja, es geht. So. Geht das denn überhaupt mit meinen Kopfhörern? Oh, hier ist auch Wind. Wir haben hier Wind.
Ja, tatsächlich Wind. Ich kann auch ausmachen. Mal kurz.
Ah, ich habe hier Flugwind. Wie geil ist das denn?
Ja, Kopfhörer, ich weiß nicht. Eigentlich müsste es gehen.
Okay. Dann.
Also, erstmal, ich zeige Ihnen mal die Steuerelemente. Also, ja. Sie ziehen zu sich, dann geht es nach oben, von sich weg, dann geht es nach unten. Und so machen Sie Rollen. Hier den Schubhebel, den mache ich für Sie. Da müssen Sie nicht viel machen, ein bisschen mehr als halbe Geschwindigkeit. Das ist kein Problem.
Gas geben muss ich nicht.
Nee, müssen Sie nicht, das mache ich. Okay.
Die ganzen anderen Knöpfe hier sind
das
auch.
Alles unwichtig.
Kann auch keine einfach Raketen starten oder so, alles.
Nee, nix.
Okay, dann probiere ich
ist
das
nicht
jetzt
scharf.
Mal. So, ich mache den Puschel mal zwischen meine. Nee, warte mal.
Ich ziehe
die Brille auf, genau.
Also, ja, okay. Versuch mal, ist das zu eng? Kannst du weiterstellen?
Ja, ein bisschen weiter.
Okay, das mache ich. Ja.
Ich habe leider einen dicken Kopf. Hutgröße 60, wenn dir das weiterhilft. So, ich werde jetzt hier mit einer tollen VR-Brille. Ist das eigentlich irgendeine Brille, die man kennt?
Ja, das ist so eine typische VR-Brille. Warten Sie, ich mache das noch doch ein bisschen enger.
Ja. Oh, jetzt ist das Flugzeug weg.
Ja, genau, Sie sitzen jetzt im Flugzeug. Können sich mal umgucken. Es hängt gerade, aber müsste gleich
jetzt sehe ich
normalisieren.
Wieder was. Oh Gott.
Sie gucken jetzt mal gerade so, wie es für Sie bequem ist, nach vorne.
Also,
nicht so, wie es im Flugsimulator aussieht, sondern einfach...
Ach so, wie es... Okay.
Einfach so.
Kalibrieren wir. Jetzt werde ich kalibriert. Okay, ich sehe jetzt hier vor mir so ein richtiges Cockpit.
Hand daran.
Ja.
Ganz wichtig, ganz langsam bewegen. Da kann nichts passieren. Wenn Sie schnell bewegen, können Sie abstürzen, aber...
Okay.
Ganz langsam bewegen.
Ganz langsam bewegen, sagt er.
Und jetzt starten wir.
Wow.
Jetzt fliegen Sie. Können Sie sich auch gerne mal umgucken. Ich habe hier Spiegel.
Wow.
Können Sie umgucken. Sie können auch ein bisschen hochgehen im Oberkörper und dann ums Flugzeug raus. Also, da ist wirklich...
Wow, der Stuhl bewegt sich ja auch mit.
Ja, der vibriert ein bisschen. Fahrtwind können wir auch anmachen.
Ist das der Hammer.
Wir haben versucht, es möglichst realistisch zu machen mit den Steuerelementen und eben auch mit solchen Dingen wie Vibration und Fahrtwind.
Warte mal, ich gebe dir jetzt mal das Mikro, weil ich habe hier so Angst.
Kein Problem.
Die hört man da. Also sprich einfach da rein.
Okay, mache ich.
Also du musst jetzt schon was erzählen, ne? Sonst hört man nicht auf
der Okay, also... Damit ist tatsächlich auch schon Leute verrückte Dinge gemacht. Also wie gesagt, schon hat schon jemand gelandet. Es gab auch Loopings und Sturzflüge, die auch wieder ziemlich gut abgefangen wurden. Also alles in allem bin ich ziemlich erstaunt, wie gut es bei den Leuten ankommt. Und ich fliege das auch total gerne, weil einfach du kannst so gut wie alles machen. Du kannst im Tiefflug fliegen, du kannst ganz hoch fliegen. Du kannst dir wirklich alles ansehen, auch in deinem Flugzeug. Und auch eben diese virtuelle Realität-Brille, die gibt einem auch so wirklich das Gefühl, wirklich drin zu sitzen. Ne? Das ist ja das, was man bei den meisten Flugsimulatoren nicht hat. Ja, sie machen das auch gut. Das ist DCS World Steam Edition. Und das läuft jetzt eben über diese VR. Das ist, weiß ich gar nicht genau. Also hier HTC Vive, ja, irgend so eine.
Geht das nicht
hoch? Hilfe! Hoch, hoch, hoch! Oh Gott, ja, Gas geben! Hoppala, hoppala! Das war's! Irgendwas ist... Ich weiß es auch nicht, ich habe da nicht drauf geachtet. Vielleicht hat mir zu wenig Geschwindigkeit, vielleicht irgendwas.
Also ich bin gerade brutal abgestürzt, allerdings ich konnte nichts mehr machen. Ich habe den Hebel nach hinten gerissen, ich habe alles gegeben, aber der Feind war stärker.
Aber Sie haben es gut gemacht.
Dankeschön. Es hat auch saumäßig Spaß gemacht. Mir ist nur ein bisschen schwindelig geworden, muss ich zugeben.
Ja, gut, das passiert leider vielen. Ne? Aber ja, das ist halt so eine Sache, die man nicht vermeiden kann.
Wobei es wirklich ein bisschen geholfen hat, dass dieser Stuhl da mitvibriert und so. Man hat wirklich das Gefühl, man dreht sich mit dem Flugzeug.
Ja. Das kennt man ja auch aus so hochmodernen Kinoanlagen. Also das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, so Achterbahnen, ne? Wo man sich so reinsetzt und dann so durchs Weltraum fährt und die bewegt sich dann wirklich sowas. Ja, so krass werden wir es wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen, aber auf jeden Fall wollen wir möglichst nah an ein realistisches Flugergebnis rankommen.
Und habt ihr jetzt auch so einen fertigen Wackelsitz gekauft oder habt ihr das auch selbst konstruiert?
Also im Prinzip haben wir alles selbst zusammengeschraubt. Natürlich dieses Vibrieren haben wir mit einem Motor erzeugt, den wir selbst angeschlossen haben. Dann halt so einen Aufsatz drauf gemacht, dass es vibriert. Also im Prinzip alles selbst zusammengeschraubt, natürlich die einzelnen Komponenten gekauft, aber...
Sehr cool. Also sowas wünscht man sich fürs Wohnzimmer. Vielen lieben Dank.
Bitte.
glaube ich, wir haben längere Zeit schon hier verbracht, haben einige von unseren Projekten gesehen. Das waren nur
ich glaube alle hier. Jetzt, also alle, die hier ja, ausgestellt sind.
Die restlichen 30 stehen noch in Neustadt, Sie können gerne vorbeischauen. Die Frau Naumer, unser Vorsitzende, unser Verein. Unter diesem Dach arbeiten wir. Unser Verein erlaubt uns, die Räumlichkeiten zu bekommen. Versicherung kümmert um Versicherung und finanzielle Seite der Projekte. Also das ist quasi unser, sagen wir, Chefin.
Dann guten Tag, hallo. Mein Name ist Mike, ich bin hier vom Podcast, von der Podcast-Ecke und gehe an jeden Stand mal und frage so rum. Und hier war ich jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde, weil so wahnsinnig tolle Projekte und die Jugendlichen das auch so toll erklären. Wie lange gibt es denn den Verein schon?
Den Verein tatsächlich gibt es erst seit letztem Jahr. Der hat sich aus der Notwendigkeit heraus gegründet, dass die Jugendforscht AG immer populärer geworden ist, immer mehr gewachsen ist. Immer mehr Kinder zu uns gekommen sind, nicht nur aus Neustadt, sondern auch aus der Umgebung und immer mehr Projekte gebaut wurden. Wir hatten ein Platzproblem schlicht und ergreifend. Wir haben uns über die ganze Stadt ausgebreitet, aber wir brauchten unbedingt einen eigenen Raum, eigene Räumlichkeiten und dann mussten wir irgendwie fähig werden, das auch anzumieten. Deswegen haben wir uns gegründet. Aber unsere eigentliche Aufgabe ist es, die Kinder und Jugendliche, die AG, die Arbeit, die Bildungsarbeit, die hier passiert, zu unterstützen. Und dieses Modell, was wir hier in Neustadt haben, als schulartübergreifende Arbeitsgemeinschaft und als altersübergreifende Arbeitsgemeinschaft, sozusagen vielen die Möglichkeit zu bieten, hier an Technikprojekten naturwissenschaftlich zu arbeiten, an Jugendforschwettbewerben teilzunehmen, in Kooperation mit den Schulen. Das ist schon eine ganz eigene Sache und das unterstützen wir als Verein. Insgesamt gibt es die AG seit 2012, 2013. Da fing sie an einer Schule in Neustadt und hat sich dann ausgebreitet über das ganze Stadtgebiet. Das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte und wir haben alle Hände voll zu tun, sozusagen, auch Werbung zu machen für die AG bei Förderern und Freunden, um das auch so auch einem finanziellen Rahmen zu geben. Und das machen wir gerne und mit Herzblut. Und wir sind immer, immer froh, wenn es Menschen gibt, die hier begeistert sind, was hier in Neustadt passiert, die uns auch mit ihrem Fachwissen, die uns mit vielleicht auch Betreuerzeit zur Verfügung stehen, so dass viele Projekte auch weiterlaufen können und entstehen und Kooperationen entstehen, dass wir das auch bedienen können, was wir hier machen. Und vor allen Dingen interessierte Kinder, die dafür brennen, mit ihren Ideen und Projekten an den Start zu gehen.
Ich vermute, Kinder gibt es ja ganz viel, aber dieses Projekt ist, also ich habe noch nie, dieses Projekt ist wahrscheinlich ziemlich einmalig in der Südpfalz. Ich glaube, Kinder gäbe es genug, nur Projekte nicht so viele, ne?
Es ist relativ einmalig, dass es so eine übergreifende Form hat, ja, und dass es offen ist für alle Kinder. Ansonsten gibt es ja ganz viele im Moment hier auch wie diese Maker-Spaces, die schießen ja, sage ich jetzt mal, wie Pilze aus dem Boden, hier in der Region auch. Da gibt es schon viele Möglichkeiten, sich da auch im Basteln auszutun. Als schulnahe Freizeit Möglichkeit, sage ich jetzt mal, gibt es das übliche Sport, Musik, aber tatsächlich Technik, Naturwissenschaft, hat schon ein Alleinstellungsmerkmal, also das stimmt.
Ist gerade ein umgekehrtes Bild wie eigentlich in der Schule, wo man immer sagt, Mathe und die technischen Fächer werden bevorzugt gegenüber Kunst und Musik, aber in der Freizeit ist es eigentlich umgekehrt, ne? Die Chöre werden bevorzugt, die Orchester.
So ist es und deswegen ist es auch so schön, dass die Kinder freiwillig so viel freie Zeit investieren und mit Begeisterung dabei sind und dann auch noch nebenbei Fachwissen sich aneignen, weil das müssen sie, um meinetwegen sowas zu programmieren, wie wir hier jetzt ausgestellt sehen, so ein Fahrsimulator oder ein Flugsimulator, aber auch ganz viele kleinere Projekte. Wir haben auch das ein Umweltprojekt, das nennt sich Bottle String, da werden aus alten Flaschen werden Gadgets hergestellt, ja, Schlüsselanhänger oder Apfeldosen, Brotdosen, die unterschiedlichsten Sachen werden da draus gemacht, um das sozusagen wieder zu verwerten. Mit einer Fantasie und mit einem Fachwissen, was die sich dann aneignen, zum Teil programmieren sie dann auch Websites und. Also das ist einfach ganz toll. Und das machen die in ihrer Freizeit. In der Schule ist es dann anders.
Und die Finanzierung, Sie haben ja gesagt, über Spender freuen Sie sich immer. Wer übernimmt denn die Grundfinanzierung? Die Stadt Neustadt dann? Oder?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt keine Grundfinanzierung in dem Sinne. Die Stadt Neustadt unterstützt uns insofern, als dass dass wir Mieter sind in den Räumen der Stadt und der Stadtrat sozusagen beschlossen hat, uns dann die Miete dort, das ist quasi die Unterstützung der Stadt.
Also mietfrei, ja. Dann kann man die
Räume. Ja, mietfrei, aber nicht nebenkostenfrei.
Okay, der nächste Schritt.
Ja, genau. Also insofern freuen wir uns und die Stadt Neustadt ist ein großer Unterstützer natürlich für uns. Aber klar, es gibt keine Sockelfinanzierung irgendwie vom Land oder von der Stadt oder irgendwie von der Schule. Die Schulen unterstützen uns, die BBS in Neustadt, an der der Förderverein ja auch angegliedert ist. Und als wir noch keinen Verein hatten, hat die BBS ganz viel an Verwaltung und übernommen. Oder die anderen Schulen, von denen wir auch Schüler haben, haben uns unterstützt. Aber tatsächlich waren wir ja keine rechtsfähige Person. Insofern gibt es immer noch Bedarf. Jeder, der möchte, kann die Jugendforscht AG Neustadt unterstützen.
Ja, vielen Dank.
Und wir möchten natürlich die Leute auch überzeugen durch die Arbeit, die wir machen.
Die ist auch sehr beeindruckend. Wie gesagt, halbe Stunde war ich schon hier und bin immer noch begeistert. Dankeschön.
Bitte.
Sebi, ich bin geflasht.
Wovon?
Ich habe gerade mal die halbe Halle durch, ja.
Und da sind die LEDs geguckt.
Nee, und es sind so geile Dinge. Und ich war jetzt gerade am Schluss, war ich jetzt eine halbe Stunde hier am Stand von diesen Jugendforscht-Menschen.
Ja.
Die sind der Hammer.
Ja. Ich bin noch gar nicht hier weggekommen. Ich bin immer noch am Aufbauen.
Die haben sogar ein Patent angemeldet. Kennst du die Airsuka?
Nee, aber es klingt nach, man kann mit irgendwas schießen, was Luft macht.
Genau, ich hatte das auch als Jugendpfleger noch. Ist ein Mülleimer, der unten aufgeschnitten ist. Hinten ist eine Plastiktüte und du kannst dann Luftkugeln quasi schießen.
Oh doch, das habe ich schon mal gesehen, wo man so schöne Rauchringe und so mitmachen kann. Genau. Ja.
Und die Jungs hier haben das Prinzip erkannt und haben jetzt eine Ultraschalldrohne gebaut, die Brände löschen kann.
Wow, okay, das ist sehr abgefahren.
Ja. Und haben das jetzt auch schon als Geschmacksmuster angemeldet, um das in Küchenabzugshauben einzubauen, mit Rauchmelder verbunden. Also deine Spaghetti brennen, ja. Und
krass.
Dann macht das Ding von allein den Löschvorgang.
Das ist super praktisch, aber animiert natürlich nicht dazu, auf sein Essen aufzupassen, währenddessen es köchelt.
Ach, Sebi. Und was er unbedingt ausprobieren muss, der Flugsimulator. Mir wurde es zwar schlecht, aber es macht saumäßig Spaß.
Ja, ich habe die VR-Brille hier vor mir schon gesehen. Das sieht super interessant aus und das will ich auch noch irgendwie mal einmal testen. Ich muss jetzt aber noch weg. Ich muss noch einen Beamer holen, den ich heute Morgen vergessen habe.
Pixel-Beamer?
Der Pixel-Beamer. Und die wollen irgendwie Jeopardy noch spielen und siehst, bla, wir haben Beamer. Frage wäre, wie bist du hier kurz entbehrlich?
Grundsätzlich überhaupt entbehrlich.
Kannst du mich einmal kurz fahren?
Natürlich.
Oh, danke, weil dann spare ich enorm viel Zeit.
Ah, jetzt läuft auch die Musik von Sebi. Die, ich muss gleich mal fragen, wie das richtig heißt, aber ich spiele es mal kurz ein. Also ich habe mal kurz meinen Puschel vor die Box. Es könnte jetzt gleich etwas lauter werden. Ich kann es leider auch nicht genau einschätzen. Also haltet euch kurz mal die Kopfhörer ein bisschen vom Ohr weg oder macht vorsichtshalber etwas leiser. Achtung. Seppi, wie heißt diese Art von Musik nochmal?
Chiptune mit Nanoloop.
Dankeschön. So, ich bin am nächsten Stand. So, ich sehe hier alkoholische Getränke, ein Foto mit Bilderrahmen, ein 3D-Drucker. Wer seid ihr? Was macht ihr? Warum tut ihr das?
Wir sind ein Freundeskreis, der halt gern bastelt. Und prinzipiell kommen die Projekte von unterschiedlichen Leuten. Also für die Fotobox ist der Kai der Ansprechpartner, der Cocktailmixer, der Florian oder der Jakob, wo hier sich mit dem elektrisierte Keck-Car beschäftigt.
Ah, das kommt auch.
Also am besten für nähere Infos die Leute direkt fragen.
Aber ihr seid kein Verein oder so?
Nee, einfach so.
Einfach nur
Freundeskreis.
Bastelmenschen.
Ja.
Gut, dann fangen wir mit dem Bilderrahmen an. Du stehst gerade so schön da.
Genau.
Ich vermute mal, es ist nicht nur ein Bilderrahmen.
Nicht nur ganz ein Bilderrahmen. Das ist im Prinzip ein alter Laptop-Monitor, den ich jetzt hier wiederverwendet habe dafür. Mit einem alten Raspberry Pi, also im Prinzip alle möglichen alten Dinge, die ich so daheim hatte, wiederverwendet. Und ja, als Gedanke mal sowas rauszubasteln, was man vielleicht mal wirklich gebrauchen kann, weil mittlerweile sieht man die Dinger ja überall. Also Hochzeiten, Geburtstagen, was auch immer, kommt irgendwie so sowas gut an. Habe ich das mir ja mal als vorgenommen, da was draus zu bauen.
Und die Fotos werden wo gespeichert?
Alle aktuell auf der Kamera. Also es ist eine Kamera, die eine WLAN-Schnittstelle hat. Und dann durfte ich hingehen und die WLAN-Schnittstelle versuchen zu reverse-engineeren, weil sie leider nicht verfügbar ist. Um dann wiederum mit dem Raspberry Pi, mit dem kleinen Rechner, der da in dem Bilderrahmen eingebaut ist, dann per WLAN die Kamera auszulesen, dass man die Bilder sieht, Livestream und auch knipsen kann.
Ist also quasi das, was ich normalerweise bei der Kamera als Vorschau und als Durchblättern sehe?
Genau. Also im Prinzip ist über WLAN alles verfügbar und kann man eigentlich alles mitmachen, wie man will. Jetzt ist es drauf, Livestream, Bilder angucken und Fotos knipsen begrenzt. Aber es reicht ja.
Sehr nette Idee, sehr schön gemacht. Dankeschön. Was kann das Ding hier?
Das ist ein Cocktailmixer, der mixt Cocktails.
Und also ich sehe die Flaschen unten stehen und eine Röhre. Wie kommt der Cocktail jetzt ins Glas?
Ja, da fehlen noch Schläuche, die dann in die Flaschen ragen und dann ist da eine Pumpe, die pumpt aus den Flaschen die geforderte Menge in das Glas. Also relativ simpel das Ganze.
Das heißt, oben der Kasten ist der Rechner, der die Rezepte kennt?
Ja, er befindet sich darin, genau.
Und die Menge an Getränk wird über die kleine Küchenwaage da unten erfasst?
Ja, richtig.
Und was ist Magnetventil? Was kommt da rein und raus?
Das Problem ist, mit einer Pumpe kann man kein Cola pumpen zum Beispiel, weil die Kohlensäure das verhindert, dass man das aufsaugt. Und da kann man per Schlauch Cola unter Druck einführen und dann ist da ein Magnetventil, was dann das Cola dazulässt. Genau.
Das sieht sehr schick aus. Ist das schon produktionsreif? Also verkauft ihr das?
Nee. Also es gibt auch eine Homepage, auf der man dann alle Baupläne, Source Code und so weiter zum Download zur Verfügung hat, wenn man das nachbauen möchte. Aber es gibt jetzt kein fertiges Produkt, was man so kaufen könnte oder in Zukunft kaufen können wird.
Es gibt da eine Homepage mit der URL?
Cocktail-mixer.de.tl.
Alles klar, dann werden wir mal nachschauen. Vielen Dank. So, wir kommen zum nächsten Highlight. Sebi und ich werden jetzt gleich bei Jeopardy mitspielen.
Jeopardy.
Und mal gucken, wer gewinnt. Also ich natürlich, aber...
Als ob du Ahnung hättest von den Fragen, die da gestellt werden.
Ich vermute nicht, weil das sind ja Nerd-Fragen und ich bin ein Dau.
Nein, wir sind beide sehr nerdig. Also du bist auf jeden Fall ein Kaffee-Nerd.
Das hatten wir ja schon mal, das ist ja schon... Eben. Aber selbst da hat mich ja jetzt einer getoppt, der Nerd ist und gleichzeitig Kaffee-Nerd, der Neue beim Freifunk aus Ottersheim.
Kenn ich den?
Der hat die Freifunker überrascht, indem er virtuelle Signalstärke-Karten erstellt hat und hat mich geflasht, weil er für seine Siebträgermaschine, die Maschine, die Zubereitungsart, die mir noch fehlt, eine Programmierung gemacht hat, die Wassertemperatur gleich hält.
Sauber. Also yes. Ja, Nerd.
Also ich bleib dauer. Geht's los? Okay.
Wir sind doch zu viert.
Wer sind unsere Gegner?
Wir spielen gegeneinander.
David und Jakob. Okay. Super. Ihr seid auch live im Radio, ja?
Fragen, ich habe das noch nie gespielt.
Ich auch nicht.
Wie fühlen Sie sich vor diesem großen Moment?
Wie ein Dau.
Nee, da bin ich schon. Ich habe auch schon geguckt, ob die vielleicht Wii-Remotes haben als Passer, damit ich die tauschen kann, weil ich die immer brauche. Aber sie haben leider nur so Holzböpsel.
Tja, schade.
Also schöne Holzböpsel, aber halt keine Wii-Controller.
Schade.
Ja, wir können.
Wir sind bereit, wir warten nur auf dich.
Ich nehme das noch alles auf. So, Christian hat das alles vorbereitet. von. Du bist von der Linux-Gruppe, ne?
Ja. Ja.
Wir jetzt hier die DAO-Gruppe. Verlieren wir aber sowas von gegen.
So, die Elektromenschen bitte aus dem Bild. Also, jetzt haben wir hier ein Jeopardy-Feld mit Pfälzisch, Amateurfunk, Freifunk, Bastle und Mache, also Basteln und Tun, Linux und Rekursion mit Werten von 1 bis 500. Und vielleicht, weiß nicht, ob ich das schaffe, hier aufnehmen und buzzern. Mal gucken. Einen haben wir noch. Kai macht jetzt auch noch mit.
Also jeder für sich, oder wie?
Ja, ne? Ja. Alle gegen alle hier.
Also, ich denke,
so.
Auch Nummer 1, kennt der Jeopardy oder soll ich kurz erklären?
Jeopardy kenne ich, aber was ist eine Rekursion?
Also grundsätzlich ist ein Quiz und der Unterschied zum normalen Quiz ist, ich gebe die Antworten vor und da müssen dann Fragen stellen. Also wer irgendwas sagt, wo kein Fragezeichen hinten dran ist, kriegt halt keine Punkte.
Okay. Was ist eine Rekursion?
Das ist die einzige Kategorie, die ich nicht erklären werde. Das ist dann, sobald der Erste wacht, die zu nehmen.
Okay. Also Rekursion kenne ich nicht. Die Zuhörer vielleicht. Der Sebi macht gerade alles kaputt.
Ja, das passt so. Ja, gut.
Gut.
Genau. So.
Ja.
Also. Grundsätzlich, wie gesagt, das, was er sagen muss, ein Frucht sein. Ich erkläre schnell die Kategorie. Also Pelzisch heißt, da steht was auf Pelzisch und er müssen halt fragen, wie heißt das und das auf Hochdeutsch. Also das ist das Einzige, wo ich darauf bestehe, dass die Frage in Hochdeutsch ist. Nächstes sind Fragen rund um Amateurfunk, rund um Freifunk, Basteln und Mache, also sollte auch selbsterklärend sein, rund um Linux. Und zum Schluss die Kategorie Rekursion erkläre ich nicht wirklich nur so viel. Um Rekursion zu verstehen, muss man Rekursion verstanden haben. Aber das ist alles, was ich als Hinweis gebe.
Danke.
Okay.
So, und jetzt machen wir mal eine Reihe um. Jeder drückt einmal und sagt mal den Namen.
So, das Jeopardy ist vorbei. Ich habe ewig geführt. Jetzt brauche ich einen neuen Podcast-Partner. Weil gewonnen hat der Sebi.
Ich möchte kurz anmerken, dass ich bis zur letzten Frage immer noch in Führung lag und die dann nur noch mal ausgebaut habe. Also,
aber davor war ich die ganze Zeit in Führung.
Ja, das stimmt.
Ja. Ich mag dich trotzdem.
Du kriegst trotzdem Preis.
Okay, was
nehme ich? Also ein Notizbuch oder ein Getränkehalter?
Getränkehalter?
Ja.
Oh, dann nehme ich ein Getränkehalter, das habe ich noch nicht.
Was war das?
Die Dose brauche ich wieder fürs Jeopardy.
Ach, schade.
Vielen Dank.
Wäre so praktisch gewesen.
Ja, trotzdem herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank.
Achso, ich habe sogar nur den dritten Platz. Ja, dann herzlichen Glückwunsch.
Danke.
So, aber das ist jetzt die Gelegenheit, mal den Kai allein zu erwischen, wenn er mit niemandem redet.
Jetzt, wo ich gerade voll die Depri-Phase habe, weil ich Letzter geworden bin beim Jeopardy. Ja. Nee, macht ja nichts. Also...
So ist es halt. Dafür bist du ja sonst sehr erfolgreich.
Kai, ja, natürlich.
Was zeigst du uns hier?
Ja, so elektrisch unterwegs. Genau, ich habe hier heute meine Elektro-Skateboards dabei und so ein paar Hoverboards und eine fahrende Couch. Nee, ein Luftsessel, nicht eine Couch, sondern einen aufblasbaren Sessel. Ja.
Der Sessel ist ein Umbau, ne? Und der ist auch am beliebtesten, glaube ich, hier gerade.
Der fährt hier schon den ganzen Tag. Momentan fährt hier so eine Tochter mit ihrem Vater durch die Gegend. Sehr beliebt, aber genauso beliebt sind auch die Hoverboards und die Segways und Elektro-Skateboards und Elektro-Kleinstfahrzeuge, die wir hier haben. Sind schon am ganzen Tag hier hin und her fahren. Sehr beliebt, kommt sehr gut an. Und sehr leicht, wie das aussieht. Ne? Also die stellen sich drauf, fahren das.
Ja, ja, Kinder sind da ja pervers, die können ja alles.
Schmerzlos, genau.
Und ich habe vorhin auch eine glückliche Mutter gesehen, das Kind stand auf dem Skateboard und sie hatte den Funkcontroller.
Ja, ich weiß nicht, ist es so ein Begriff, also passt da der Begriff Helikopter?
Ja.
Helikoptereltern?
Ja.
Dann war das, dann gut, dann weiß ich jetzt, was Helikoptereltern sind, genau. Ja, das sollte man eigentlich.
Und dem Sessel sind aber alles Originale, ne? Der Sessel ist ein Umbau.
Ja, wir haben hier schon Eigenbauteile. Der Sessel ist so ein Umbau halt. Ne? Das ist so ein Heck, den wir auf der GBN in Karlsruhe, wo in Karlsruhe bei der GBN halt wie soll ich sagen, erklärt wurde. Da gab es so einen Workshop und sowas. Und wir haben dann halt ja, die Idee gehabt, also es gab ja schon vorher so Sessel und fahrende Matekisten und sowas. Und die haben alle immer das gleiche Problem gehabt, wie kriegen wir das zum Kongressen wieder heim. Mit dem Auto ist dann halt schon der Kofferraum voll, wenn man so einen Großteil hat. Dann habe ich halt ein bisschen geguckt und habe gesehen, ja geil, es gibt ja so aufblasbare Sessel. Und das ist ja eigentlich die Lösung, weil Luft raus und dann kriegst du das Ding ins Handschuhfach quasi.
Das ist aber jetzt schon die noblere Version, ne? In Karlsruhe hattet ihr noch so einen billigen, durchsichtigen Sessel, oder?
Das war der aus Karlsruhe.
Ah, okay. Ja.
Genau.
Cool.
Ja.
So, dann sagen wir, deine URL sagen wir auch noch, weil du verkaufst die Sachen sogar, weil du so viel davon hast.
Ich verkaufe die Sachen auch, genau. Elektroskateboard.de ist eine Internetseite mit Informationen, Forum etc., Videos und was man so alles braucht, um sich da einzuarbeiten oder einzulesen.
Gibt es da auch die neuesten rechtlichen Erkenntnisse? Weil ich habe gehört, da ist jetzt gerade irgendwas entschieden worden.
Ja, genau.
Oder?
Also wir haben da gibt es einen Bereich rechtliches, Versicherungen, EKFV und Straßenzulassung. Und da gibt es seit den letzten 2 Monaten ungefähr, dreht sich da das eigentlich hauptsächlich um die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung, von der es ja jetzt so einen Referentenentwurf gibt. Und das Gesetz bzw. die Verordnung, die ist jetzt in der Ressortabstimmung, das heißt verschiedene Verbände und Unternehmen haben jetzt die Möglichkeit gehabt, ihre Stellungnahme abzugeben zu dem Entwurf. Und unseren Verkehrsminister hat vor 2 Wochen in einem Interview oder in einem Bürgertalk halt gesagt, dass das Ende des Jahres bis Anfang nächsten Jahres dann halt in Kraft treten soll. Und dann darf man mit den Teilen dann auch legal auf den Straßen fahren.
Wobei ich jetzt gehört habe, im Radio war das, dass für alles, was dann so 25 oder drunter, ist der Mofa-Führerschein nötig, das heißt ein Führerschein und dann auch ein Kennzeichen?
Ja, also momentan ist es noch viel schlimmer. Maximale Geschwindigkeit, die da jetzt drinsteht, ist 20 km/h. Dann maximale Motorleistung 500 Watt, viel zu wenig. Und du brauchst ein Kennzeichen, eine Versicherung, Führerschein und die Dinger müssen halt zertifiziert sein, also du brauchst eine Zulassung über den TÜV und so weiter. Also ganz viele Hürden und bist aber langsamer als jemand mit einem Pedelec. Die fahren ja bis 25. Den kannst du einfach kaufen, dann setzt du drauf und dann fährst du mit dem Ding wie mit dem Fahrrad. Und mit den 20 km/h, also die machen für weniger Geschwindigkeit, machen die höhere Hürden, setzen die höhere Hürden. Das macht halt keinen Sinn. Und die ganze Industrie und Verbände haben Stellungnahmen dazu abgegeben und im Prinzip haben die alle das Gleiche gesagt, dass es feiner reguliert werden muss. Es muss halt unterschieden werden, ob es jetzt ein Elektroroller, ein Elektroskateboard oder ein Elektroeinrad und was es da halt alles so gibt. Müssen einzelne Anforderungen für die Geräte entwickelt werden oder man macht die Anforderungen halt weiter, man öffnet die. Ne? Also reguliert da nicht zu viel. Momentan ist da viel zu viel überreguliert. Würde es bedeuten, dass im Prinzip nur Elektro-Tretroller zugelassen werden können, weil die halt drinstehen haben, dass das Ding eine Lenkstange haben muss oder eine Lenkstange oder eine Haltestange. Und das passt dann eigentlich nur auf so Tretroller und alle anderen Geräte, die ja eigentlich auch zulassen wollen. Also das geht ja schon länger. Und die Bundesregierung will das zulassen, der Bundesrat hat da Empfehlungen geschrieben und so weiter. Also sie wollen das alle zulassen, aber das Gesetz, also die Verordnung, die sie jetzt halt veröffentlicht haben, ist halt in der Form gar nicht umsetzbar. Ne? Das wissen die, glaube ich, auch selber. Und jetzt sind wir halt gespannt. Wir haben alle Stellungnahmen abgegeben. Ich habe auch eine abgegeben und aus dem Elektroskateboard-Bereich ganz viele eigentlich. Und jetzt hoffen wir halt mal, dass die Verordnung, so ist jedenfalls meine Vermutung auch, dass die halt in einem sehr frühen Stadium war und die jetzt halt nochmal ordentlich weiter ausgearbeitet wird.
Da gibt es halt keine Lobby wie bei den Autos, die der Politik die Sachen vorschreiben können. Ne?
Ja, gibt es noch nicht. Das ist richtig. Aber es gibt natürlich ganz viele Elektrofahrzeuge, auch aus Deutschland, neue Innovationen. Und die haben schon, auch die Regierung ist nicht blöd, die haben schon erkannt, dass es die Zukunft der Fortbewegung ist. Unser Verkehrsminister hat sogar von einer Revolution der Mobilität gesprochen. Ne? Also der weiß, was geht. Ne?
Und weiß nur noch nicht wie.
Weiß nur noch nicht wie, genau. Ja, die wollen halt, kann man ja verstehen, die wollen halt, eigentlich wollen sie es so einfach wie möglich machen, dass alles einfach auf die Straße gebracht werden kann. Auf der anderen Seite wollen sie halt aber auch nicht, dass halt jetzt jemand mit so einem Hoverboard mit 45 km/h irgendwie auf dem Bürgersteig fährt oder so.
Oder mit dem Sessel.
Oder mit dem Sessel, genau. Deswegen kann ich es verstehen. Ist ja auch gut so, ja. Aber mal gucken, wo es hingeht. Also eigentlich könnte es ja so machen, bis 15 km/h darf man das ab 10 Jahre fahren, meinetwegen. 25 km/h brauchst du dann spätestens dann, brauchst du einen Führerschein, wie einen Mofa-Führerschein und auch eine Versicherung. Und dann schneller 50 km/h will ich eigentlich nicht fahren, aber es gibt Elektrofahrzeuge, die kannst du fahren mit 5, im Elektroskateboard jetzt nicht. Ne? Da bin ich dann eher so mit 25 bis 35 km/h zufrieden. Ne? Und da brauchst du dann halt ein gewisses Alter und auch einen Führerschein entsprechend. Alles in Ordnung. Aber die haben jetzt halt so gemacht, du brauchst halt einen Führerschein, 20 km/h und macht ja keinen Sinn, dann mit 20 km/h auf dem Radweg zu fahren. Und dann hörst du halt ständig hinter dir die Klingel.
Weil die Oma dich mit Pendeleck überholt.
Die Oma dann mit Pendeleck überholt. Ja, genau.
Alles klar, ich danke dir.
Ja, sehr gerne.
So, ich darf jetzt den Sessel fahren und muss sagen, das ist geil. Das macht Spaß. Aber es ist auch ganz schön mit Action verbunden, weil das Ding reagiert ziemlich cool. Also schnell meine ich damit. So, jetzt kommen wir auch mal zu den Gästen hier. Guten Tag. Was führt Sie zum Macherdach?
Ich gehe sonst auch gerne auf Maker-Fairs und als ich gehört habe, dass es was Kleines in Landau gibt, war ich gleich dabei.
So, und Sie durften mit Ihrer Frau hierher kommen?
Nee, ich wäre auch so hier hingekommen. Ich finde das generell sehr schön. Ich bin auch jedes Jahr beim Kongress vom Chaos Computer Club und das ist ja sehr ähnlich. Das ist
genau, fast genauso groß.
Ja, genau. Das könnten, ja, ein Ticken größer, bisschen.
Ja, falls Sie noch Interesse haben, da drüben ist auch unser Podcast-Stand, da erklären wir Podcasts.
Oh, ja. Ja, ich mache selber auch einen Podcast.
Ja, das ehrlich?
Was für einen denn? Methodisch inkorrekt.
Ach, den kenne ich, ist mein Lieblingspodcast.
Ja, das ist schön.
Hammer-Podcast,
ah, nett.
So, und ich bin beim nächsten Stand, wo ich auch gestern Abend schon mal davor stand und wo es mir schlecht wurde, nicht weil ich diesmal Flugsimulator gemacht habe, sondern weil hier Flugvideos gezeigt werden, die auch sehr spektakulär sind, die aber von Drohnen aufgezeichnet sind. Und ja, da frage ich doch auch einfach mal, was sieht man hier? Was gibt's bei dir?
Was bei mir gibt, wir haben hier Quadrocopter, Rennkopter. Das heißt, das ist nicht so wie die üblichen weißen, großen, stabilisierten Kopter, die man kennt, sondern das sind die Renndrohnen. Manche kennen sie aus dem Fernsehen, übers DRL, Drone Racing League. Und was ich hier zeige, sind meine Kopter, die ich selbst gebaut habe, teilweise auch selbst designt habe und meine Videos dazu, die ich entsprechend schneide und an verschiedene abgefahrene und ausgefallene Orte fahre und ja, dort hauptsächlich meinen Spaß habe, wie man hoffentlich sehen kann.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, also sehr wilde Videos, mir wird es ein bisschen schwindelig dabei. Das ist das aber, was du siehst, wenn du die Drohnen steuerst, ne?
Der Blickwinkel und der Inhalt vom Bild ist das gleiche, aber die Qualität nicht. Ja? Also die Kamera zeichnet in HD auf und was ich sehe auf meiner Brille, ist das Bild, so wie früher das Fernsehbild war. Das terrestrische Fernsehbild, manchmal verrauscht mit Auflösung von 400, 480 Zeile, so irgendwas um den Dreh rum. Unterschiedliche bisschen.
Und braucht es bestimmte körperliche Voraussetzungen, um das zu ertragen oder ist das eine Übungssache?
Um das zu ertragen? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist einfach nur eine reine Übungssache. Als ich angefangen habe, konnte ich nur im Sitzen fliegen. Mittlerweile kann ich auch im Stehen fliegen. Ja, es ist einfach eine Übungssache, ganz klar. Manche Leute werden auch beim Computerspiele schlecht.
Und wahrscheinlich auch, dass man sich nicht mitbewegt, oder? Also ich meine, wenn man Computerspiele spielt, sieht man das ja öfter. Die haben eine VR-Brille auch.
Man nennt es Motion Sickness, ja, und man kennt es vor allem von VR-Brillen, ja. Und ich muss sagen, ich selber wäre bei VR-Brille, ja, mir geht es da nicht so gut dabei, aber hier habe ich mich dran gewöhnt und das ist überhaupt kein Problem.
Bei einer VR-Brille wird ja schwindelig und hier nicht?
Ja, genau.
Okay. Und diese Renndrohnen, das ist dann aber noch schneller als das, was wir jetzt hier sehen, oder?
Das, was man hier sieht, ist im Prinzip die Technik das Gleiche. Es ist eine Freestyle-Drohne, das heißt, sie ist alles ein bisschen schwerer. Ja? Sie soll auch ein gewisses Gewicht haben, wir reden von 500 bis 700 Gramm, um einfach einen Moment zu haben. ja, dass ich das Ding mit seinem Propeller hochwerfen kann und so wie man es hier sieht, so ein bisschen Hangtime-Aufnahme zu haben. Wenn man jetzt einen hochgezüchteten, ganz leichten Rennkopter nimmt, dann wird das Bild einfach wackeliger und nicht so smooth. Ich würde es jetzt einfach mal so nennen.
Und das Ganze aber auch schneller.
Das Ganze vor allem deutlich wendiger an der Stelle. Ja? Gewicht ist wie bei allen Rennsituationen einfach Trumpf. Und Renndrohnen sind normalerweise darauf ausgelegt, dass sie einfach genau die Rennzeit, ihren Akku, ausreizen. Das heißt in der Regel 2, maximal 2,5 Minuten. Dann ist das Ding fertig. Und hier bekomme ich im Durchschnitt schon 8 Minuten Flugzeit hin ungefähr.
Und ist es bei Rennen dann freie Strecke oder muss ich hier tatsächlich auch so Slalom und alles durch Bäume durch und Hindernisse?
Beim Rennen ist es wirklich so, es gibt eine Streckeführung mit Fahne, mit Gates, also Tore, wo man durchfliegen muss. Natürlich gibt es eine Zeitmessung, natürlich gibt es dann auch Schiedsrichter, und zwar man selber. Ja. Man fliegt ein Rennen und das nächste Rennen steht man hinter dem, der an seiner Position fliegt und achtet darauf, dass der keinen Fehler macht, dass der nicht abkürzt. Ja. Das heißt, jeder Pilot muss auch Judge machen für den nächsten Pilot.
Das heißt, es wird auch immer noch mal auf dem Monitor gezeigt, wo jemand beobachten kann.
Man kann auch seine eigene Brille aufziehen, aber im Prinzip haben die Monitore, wo du dich hinstellen kannst und zuschauen.
Alles klar, vielen Dank soweit.
Bitte schön, viel Spaß noch.
Mikrofonangst sollte beim Funkamateur ja normal nicht vorhanden sein. Ne?
Genau, jetzt bin ich bei den Funkamateuren gelandet unter einer riesen Wäschespinne. Das aber gar keine Wäschespinne ist, was sehe ich da gerade?
Ja, das ist eine Antenne für Kurzwelle. Die sieht aus ähnlich wie eine Wäschenspinne, weil die Antennenelemente anstatt aus Aluminiumrohren aus Draht bestehen.
Und wie ich gestern Abend noch beim Aufbau gelernt habe, sieht zwar kreisrund raus, ist aber eine Richtantenne.
Genau, die Sendeleistung wird ganz bewusst in eine Richtung abgestrahlt und aus der Richtung wird auch empfangen. Man konzentriert also das ähnlich wie den Lichtstrahl bei einer Taschenlampe. In die Richtung geht es dann dafür etwas besser.
Und ich weiß noch aus meiner Kinderzeit, also schon verdammt lang her, der Nachbar war Funker, hatte eine riesen Stahlantenne da im Garten stehen und saß abends in seinem Keller. Und ich dachte immer, das ist ein Hobby, das will ich nie tun, weil da ist man furchtbar einsam. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen mitgekriegt, das ist doch anders. Was machen denn Amateurfunker überhaupt?
Ja, also grundsätzlich steht natürlich die Funkverbindung an erster Stelle. Das kann man von zu Hause tun, das kann man alleine machen, muss man aber nicht. Wir haben hier einen Verein in Landau, die Ortsgruppe des Deutschen Amateurradioclubs. Und wir treffen uns auch immer im Sommer zu sogenannten Field Days. Da funken wir zusammen von einer Grillhütte. Da sind wir das ganze Wochenende und dann im Club organisiert. Denn gemeinsam funken macht natürlich mehr Spaß.
Und Ihr funkt einfach nur um des Funkens willen oder ich habe gehört, ihr seid sowas wie eine zivile Einheit auch für diverse Hilfsaktionen, fürs Rote Kreuz, für die Feuerwehr, für die Polizei, für Bundeswehr oder so?
Ja, es gibt also den Notfunkgedanken, das ist im Amateurfunkgesetz auch so verankert. Man kann also den Amateurfunkdienst zur Hilfe heranziehen in Not- und Katastrophenfällen, wenn die Funkverbindungen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben eben nicht mehr funktionieren. Aber die erste Linie ist es eine Freizeitbeschäftigung, kein kommerzielles Interesse und wir funken, weil wir Spaß an der Funktechnik haben.
Und das habe ich dann jetzt auch gelernt, ist in ganz vielen Sachen versteckt, wenn man erstmal gar nicht dran denkt. Also zum einen natürlich bei unserem Freifunk, wo ihr uns plötzlich erklärt, wie man tolle Antennen bauen könnte, was wir nicht dürften, aber was ihr dürftet. Und dann hat mich auch gleich jemand angesprochen hier auf mein Aufnahmegerät. Ah, das sind bestimmt gekreuzte Mikrofone, weil da ist dann die und die Abstrahlung und das und das. Also das ist jetzt nicht nur Kommunikation von Funkgerät zu Funkgerät, sondern da spielt noch viel mehr rein, wo das vorkommt und was man damit machen kann.
Ja, das ist richtig. Wir Funkamateure befassen uns also auch sehr viel mit der Technik und aufgrund der Prüfung, die wir bei der Bundesnetzagentur abgelegt haben, sind wir berechtigt, unsere Geräte selbst zu bauen. Das darf kein anderer Funkdienst in Deutschland. Alle dürfen nur fertige, geprüfte Geräte benutzen. Uns wird Privileg zugestanden, diese Geräte selbst bauen, umzubauen oder in Betrieb nehmen zu dürfen.
Und auch einfach, weil ihr wisst, was ihr da tut, ohne dass ihr jemand grillt oder so.
Ja, das haben wir also durch die Prüfung bewiesen, dass wir in der Thematik so fit sind, dass wir dieses Privileg haben.
Und dann gibt es so verrückte Sachen, das hatte ich im Umfeld von eurem Field Day gelesen, dass ihr den Himmel als Antenne benutzt oder so ähnlich. Was genau heißt das?
Ja, wir können also das Problem ist, Funkwellen breiten sich grundsätzlich geradlinig aus. Das heißt, am Horizont ist Schluss. Das ist natürlich für den Amateurfunk etwas wenig und darum suchen wir Reflexionspunkte. Das kann entweder zum Beispiel der Mond sein, den wir mit unseren Funkwellen bestrahlen, und das Echo dann ausnutzen, sodass jeder eine potenzielle Gegenstelle für uns ist, der den Mond gerade sieht. Das kann aber auch ganz einfach die ionisierte Schicht in unserer Atmosphäre sein, die die Kurzwellen beugen, brechen oder reflektieren kann.
Das heißt, ihr kommuniziert quasi über Bande.
Wir kommunizieren über Bande. Das ist ein sehr schöner Vergleich aus dem Billard. Und da gibt es ganz, ganz viele Bande. Das kann auch eine Wettererscheinung sein, das kann eine Regenwolke sein, das kann eine Inversionswetterlage sein. Immer dann, wenn ein dichtes Medium in ein weniger dichtes Medium übergeht, können wir das als Reflexionspunkt benutzen.
Und ich habe jetzt gestern Abend beim Aufbau schon gemerkt, die Nerds untereinander, also die Freifunker, die Bastler, die Drucker, die Funker, die verstehen sich eh prima, jeder hat bei jedem mal geguckt. Und aber hast du auch den Eindruck, dass irgendwie die Besucher was davon hatten oder dass ihr von den Besuchern was hattet?
Ja, also ich habe heute die Erfahrung gemacht, dass einige Besucher extra wegen Amateurfunk hier erschienen sind. Die haben das gelesen im Vorfeld und haben das genutzt, um Kontakt mit uns aufzunehmen.
Also ein durchaus erfolgreicher Tag für alle Seiten.
Kann man auf jeden Fall so sagen, ja.
Alles klar, vielen Dank soweit.
Gut, okay.
Ja, ich bin nochmal zurück, weil ich hatte gerade ausgeschaltet, hat Patrick gesagt, ja, dann hat er noch einen Fernsehsender, nicht so wie Fernsehsender Pro7 oder was? Erklär mal kurz.
Ja, also beim Amateurfunk haben wir ganz verschiedene Arten der Möglichkeit, eine Nachricht auszusenden. Das kann zum Beispiel ein Text sein über einen Fernschreiber, das könnte auch ein Morsezeichen sein, das kann Sprache sein und natürlich auch ein Fernsehbild.
Aber jetzt nicht so wie Pro7. Also du machst ja nicht deine abendliche Talkshow über den Kaninchenzuchtverein oder so.
Nein, man kann das auch nicht mit einem offenen Kanal vergleichen. Ich mache also keine Unterhaltung. Es ist immer noch eine Funkverbindung von Funkamateur für Funkamateur. Aber man hat die Möglichkeit, etwas zu zeigen. Zum Beispiel, wenn man etwas gebaut hat oder auch wenn man mal eine technische Frage hat und kann das Objekt in die Kamera halten.
Also du sendest und alle anderen können es empfangen, genauso wie beim Audiosignal theoretisch?
Genau, ich sende. Die Sendung ist unverschlüsselt und jeder kann das empfangen. Im Übrigen kann überhaupt jeder Amateurfunk empfangen, weil nur für das Senden braucht man eine Genehmigung. Der Empfang ist generell für alle frei.
So, jetzt habe ich immer noch gerade ein bisschen mehr als die Hälfte hier in der Halle geschafft. Bin total geflasht von dem, was es hier alles gibt. Die Menschen sind total geflasht, die Besucher sind total geflasht. Und darum rede ich jetzt mal mit den beiden, die für den ganzen Flash verantwortlich sind. Das sind der Hakon und der Schmufu. Hallo ihr beiden.
Ja, hi. Servus.
Und dann frage ich doch gleich mal, ja, sag mal was zu euch. Wer seid ihr? Warum gibt's den Macherdach?
Okay. Ja, ich kann nicht Hochdeutsch reden, deswegen rede ich Pelzisch.
Das ist okay.
Das hört sich ganz komisch an, wenn ich Hochdeutsch rede. Also, den Macherdach gibt's, weil wir Macher so cool finden. Und ich war zweimal auf dem Chaos-Kongress und habe da gesehen, was Leute machen können. Und dann hat sich das noch mit den Vereinen hier so entwickelt, mit dem Zentrum für Technikkultur Landau und mit Freifunk und Linux User Group. Und dann habe ich mal gefragt, ob jemand Lust hätte, so ein Macherdach eigentlich zu machen hier bei uns in Landau, in der Pals. Und ist was wahr?
Aber so richtig.
Ja, und ich bin vom Beruf Software-Designer. Ich habe in Kaiserslautern den dortigen Chaos Computer Club Ableger mitgegründet und bin dann aus familiären Gründen umgezogen hierher nach Landau. Und dann habe ich erst meiner Frau versprochen, dass ich nicht hier sofort noch einen Verein gründe. Aber dann kamen halt so viele Leute zusammen, die gesagt haben, lass uns das doch mal machen, dass ich gesagt habe, ja, eigentlich braucht es das hier noch. Also so in der Mitte zwischen Kaiserslautern, Karlsruhe und Mannheim, da ist irgendwie da so eine Lücke, da muss noch was hin. Und und dafür braucht man vor allem Raum. Und der Hakon hat gesagt, wir müssen das öffentlich machen, wir müssen einfach mehr Leute ansprechen. Lass uns einen Machertag veranstalten, wo einfach alle davon mitbekommen, dass hier ein Bedarf besteht. Und das hat, genau wie er schon gesagt hat, das hat super funktioniert. Es sind einfach heute den ganzen Tag Leute an mir vorbeigegangen, hier am Ende der Halle sind rausgegangen und haben gesagt, es war einfach total super, tolle Sachen gesehen und Begeisterung ist da.
Und stimmt das Gerücht, dass einer der wenigen Nicht-Pfälzer dafür gesorgt hat, dass das Ding Machertach heißt, weil er gegen Anglizismen ist?
Wer ist denn einer von der wenigen?
Der Rochus.
Das kann sein.
Also, ja, irgendwie unbestätigt.
Ich weiß es nämlich.
Also ich habe Macherdach, ich kann nicht sagen, wer als erstes auf die Idee gekommen ist. Aber ich fand die Idee auf jeden Fall sofort charmant. Und zu sagen, das ist hier die regionale Szene, ja, das hat es einfach, hat genau gepasst. Ja.
Und jetzt stehe ich ja hier am Stand, irgendwas schießt. Es sind Kinder hier. Jetzt stehe ich hier an einem Stand, da steht ZTL, das Zentrum für Technik, Kultur, Landau. Ich kann mir den Namen nie merken. Die erste Frage ist, war das Absicht, damit die Abkürzung Zettel ist?
Ja, genau. Das ist die Möglichkeiten, dann mit dem Wort Zettel wieder zu spielen. Das hat mir am RZL in dem Raum Zeitlabor in Mannheim so gut gefallen. Die haben das Ritzel. Das heißt, die Vereinsmitglieder sagen auch tatsächlich, sie gehen ins Ritzel, ja, wie im Getriebe. Und ich finde, ein Zettel kann einfach so viel sein. Ja? Das ist das unbeschriebene Blatt, auf dem jede Menge entsteht. Wir haben jetzt ich habe jetzt die regelmäßigen Treffen in der Vorbereitung zum Macherdach, habe ich deshalb Laufzettel genannt, weil es halt immer wieder und wieder kommt. Und ich bin sicher, da kommen noch eine Menge Ideen zusammen. So. Der Nachteil ist halt, dass die Abkürzung ZTL im Italienischen irgendwie Zona Tran irgendwas mit Verkehr Limitato oder so heißt. Das heißt, das ist so eine Art Fußgängerzone, wo kein Auto reinfahren darf.
Das können wir ja auch weiterverwenden irgendwie.
Aber ja, also genau. Für mich ist ansonsten der Begriff Technikkultur einfach wichtig gewesen. Also weil Technikkultur ist das, was ich gerne unterstützen und fördern möchte. Dieses, ich habe hier eine Technik, die vielleicht aus sehr rationalen Gründen, aus irgendwelchen Industriezusammenhängen entwickelt wurde. Und wenn ich anfange, mit der kreativ zu arbeiten, dann entsteht auf einmal was Neues. Dann entsteht nämlich Technikkultur, Kunst, Spaß, einfach irgendwelche Dinge, die ich nicht vorhersehen kann. Und das ist das im Grunde, was wir gesehen haben bei dieser ganzen Hacker- oder Hack- und Makespace-Bewegung, dass wenn erstmal so ein Raum da ist und die Technik da ist, dass dann die Ideen auch kommen. Dann entstehen Sachen, niemand denkt sich vorher, ach ja, ich könnte mir so ein kleines Plastik-irgendwas hinstellen. Aber wenn er einen 3D-Drucker hat, dann stehen auf einmal ratzfatz jede Menge so kleine Plastikdinger in seiner Wohnung und ziemlich viele davon sind wahrscheinlich auch ziemlich praktisch.
Und was ist denn das Zettel jetzt schon und was soll es mal werden?
Im Moment ist es ein Verein in Gründung und es soll ein richtiger Verein werden, der dann die Aufgabe hat, einen Raum in Landau zu betreiben, in dem sich die ganzen Initiativen, die schon existieren, treffen können. Der Raum soll offen sein für alle Menschen jeden Alters, jeden Geschlechts und ja, und die Leute, die den Raum wollen, die werden Mitglied und die zahlen einen regelmäßigen Beitrag dafür, dass der Raum existiert. Und die, die den Raum nutzen möchten, können das einfach tun.
Und das Konzept steht soweit, dass man sagen kann, das würde über die Mitglieder ausreichen oder ist man auf Spenden, Unterstützung der Stadt etc. angewiesen?
Da man noch keinen Raum hat und noch nicht wissen, was er kostet, wissen wir noch nicht, ob diese Frage beantwortet werden kann im Moment. Oder wie?
Das hängt halt einfach sehr davon ab. In Kaiserslautern haben wir gesehen, dass Vermieter durchaus in der Lage sind, mit ihrer Miete ganz ordentlich runterzugehen, wenn sie sehen, da ist eine Sache, eine gute Sache, da ist was, was sich lange hält und was nicht nach einem Jahr irgendwie wieder bankrott geht. Ja, dann muss man halt gucken, wie das mit der Finanzierung so hinhaut.
Und was den Raum durch eigenen Antrieb instand halten kann. Ein kleiner Hint an die Vermieter, ne?
Ja, genau.
Und was habt ihr einen Eindruck von dem Tag heute? Ist gut gelaufen? Habt es übertroffen? Ist es untertroffen?
Du hast vorhin gesagt, dass es geflasht ist, ne?
Ich bin
immer noch geflasht über wie viele Leute da waren, wie viel interessantes, gemachtes Zeug da war, was die Leute überhaupt machen alles. Das hat schon gestern angefangen beim Aufbau. Da sind plötzlich Leute mit LKW gekommen und haben große Dinge abgeladen, die wir wussten erst gar nicht, wer das eigentlich ist und wirklich geil, immer noch geflasht.
Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier den Stand, der am nächsten an der Tür ist. Ich sehe die Leute, die reinkommen und ich sehe vor allem halt die Leute, die rauskommen und ich bin froh, dass es geklappt hat, dass wirklich so viele Leute gekommen sind, wie wir oft haben. Und sie sind alle begeistert. Das ist einfach super. Ja.
Ich habe ja auch an verschiedenen Ständen, ich habe es ja noch nicht alle geschafft, ein bisschen rumgefragt. Und viele haben sich gefreut, haben gesagt, es ist halt nochmal was anderes, ob die Leute zu einem aufs Clubtreffen kommen müssen. In einen kleinen Raum, wo nur Clubmitglieder sitzen, die sich untereinander kennen, und man geht dann da rein und wird von 50 Augen angeguckt. Oder ob man so auf einen öffentlichen Ding gehen kann, einen Kaffee trinken und dann die Erstkontaktaufnahme machen kann. Ne? Also die sind da auch sehr begeistert. Und was mich am meisten geflasht hat, das waren die Kids von diesem Jugendforsch-Projekt mit dem, was sie alles erfunden haben und wie die das alles machen und dass es so eine Initiative in Neustadt überhaupt gibt. Also ich habe das vorher nicht gekannt, dass sie schon so groß ist und so viel erreicht hat schon. Also die haben ihren Raum, ne, und ihre Geräte. Ja. Das ist schon...
Ich habe mehrere Personen gefragt, was das Beste war, und das war die häufigste Antwort.
Ja. Ja. Die haben aber auch mit einem Enthusiasmus ihre Sachen erklärt und haben sich gefreut, dass irgendjemand mal danach fragt. Ne?
Ja, und andererseits hat aber auch der Lehrer, der dieses Projekt aufgebaut hat, hat mir erzählt, das war die beste Veranstaltung, die sie gemacht haben. Sie haben schon oft irgendwo ihre Projekte präsentiert. Und dann kommen die Leute...
Das hier jetzt,
ja,
hier,
unsere Veranstaltung hier, der Macher da.
Cool.
Weil die Leute normalerweise, die lassen sich das zeigen und sagen, aha, ja, interessant. Und hier haben die Leute alle gefragt, aha, interessant, und wie kriegt ihr das und das hin? Und warum habt ihr das so und so gelöst? Die wollen Detailfragen beantwortet haben. Die interessieren sich wirklich dafür, was die Kinder da gemacht haben und haben ein Verständnis dafür, was für Möglichkeiten es gibt. Der war absolut begeistert.
Ja, das habe ich auch noch gemerkt, dass es natürlich dann auch nochmal spannend ist, dass die Nerds untereinander sich Sachen dann erklären. Ne? Also, dass die Amateurfunker den Freifunkern und umgekehrt und die Funker fragen, wie funktioniert denn der fahrende Sessel hier, ne, und so. Also da gab es auch eine gegenseitige Befruchtung, vielleicht sogar irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten, denke ich mal.
Das ist die Idee, ja. Ach, von dem Raum, den wir ja Grunde wollen, haben wollen, dass man sich vernetzt und dass man kommuniziert, dass man sich gegenseitig auf Ideen bringt und so.
Also das, was man gemeinläufig als Makerspace bezeichnet oder Hackerspace.
Ja, das ist das Ziel.
Ja. Ja.
Gut, dann hoffen wir doch, dass wir damit heute dem Ganzen einen Schritt näher gekommen sind, dass vielleicht irgendjemand unseren Podcast hört, der einen Raum hat und uns den geben will, oder dass ich im Lotto gewinne noch heute Abend, dann habt ihr auch einen Raum. Das verspreche ich hiermit hoch und heilig. Also wenn es ein paar Millionen sind, bei 50 Euro nicht. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch und noch weiterhin viel Spaß hier.
Danke. Ja. Danke.
So, immer noch nicht alle Stände durch, aber jetzt stehe ich hier bei Peter an der, ja, wie nennt man das Teil hier, Batch-Bastelstation?
Das klingt gut.
Das klingt gut. Was ist denn ein Batch?
Ein Batch ist eine Platine, die man sich um den Hals hängen kann, und oft blinkt da dann irgendwas auf dieser Platine.
Das ist quasi so ein Erinnerungsstück, ich war an diesem Tag dort.
Genau.
Und die muss man hier selbst basteln, also man kriegt die nicht fertig zu kaufen.
Man kann die nicht kaufen, die wurden extra nur für den Macherdach zusammengestellt und entwickelt. Aber alle Bauteile sind oder alle Teile, die Firmware und die Hardware und die Dokumentation sind Open Source und können auf GitHub unter dem Stichpunkt Macherdach gefunden werden.
Ah, okay. Das heißt, ich muss jetzt hier auch gar nichts mitnehmen. Ich kann einfach zu Hause GitHub gehen. Da steht die Liste, was ich bestellen muss, und dann steht eine Anleitung dabei und dann kann ich sagen, ich war auch auf dem Macherdach.
Ich muss gestehen, dass die Bauteilliste noch nicht online verfügbar ist. aber wenn größeres Interesse besteht, dann wird die natürlich noch online gestellt.
Okay. Und ist gut angenommen worden, das Ganze?
Grandios. Unglaublich. Alle Lötkolben waren zu jeder Zeit voll ausgelastet.
Okay, anders ausgedrückt, ihr hattet wie viele Teile und wie viele sind noch übrig?
Wir hatten, ich glaube, 100 Bausätze und ich sehe gerade noch 2.
Oh, okay, das ist ein Wort. Also ein voller Erfolg, das Ganze. Und du hast das den ganzen Tag jetzt betreut?
Ich habe heute 2 Flaschen Mate getrunken und war einmal auf dem Klo. Und den Rest der Zeit habe ich mich um diesen Stand hier gekümmert.
Mein vollster Respekt. Aber es hat sich ja auch gelohnt, wie man sieht. Die Leute sind glücklich, überall blinkt es und leuchtet. Kann das noch mehr als blinken, das Teil?
Es sind mehrere Funktionen drin. Jeder oder die Firmware ist für jeden individuell angepasst. Das heißt, jeder konnte sich einen Schriftzug, der als Leuchtschrift über dieses Badge drüber läuft, auswählen. die meisten haben den Namen genommen, aber wir hatten auch einmal FCK und einmal KSC.
Was, KSC? Das hätte einem nicht
eingegeben. Ich wollte eigentlich dann auch FCK eingeben, aber ich wollte ja, dass jeder glücklich von unserem Stand weggeht. Deswegen habe ich es dann doch gelassen. Und ein zweites, oder wir haben noch verschiedene Animationen drin. Eine Spirale und einen Zufallsgenerator und zwei Spiele, und zwar Pong und Snake.
Ah ja, die kennen wir. Okay.
Ja, sehr geil. Dann vielen Dank für die Infos.
Gerne.